Ja, meine Lieben, wenn ich euch so gleich begrüßen darf als meine Lieben, wir wollen heute ein bisschen sprechen über Wesen und Aufgabe der anthroposophischen Gesellschaft. Ich meine, der Auslöser war, dass die erste anthroposophische Gesellschaft eben gegründet wurde, so im Übergang 1912, 1913. Also die eigentliche Gründung war im Frühjahr, glaube ich, 1913, das genaue Datum, weiß ich glaube nicht, Februar oder so. Und weißt du es genau? Ich weiß es auch nicht ganz genau. Ich glaube, es war im Februar, aber es ist jedenfalls die Entscheidung oder der Entschluss ist gefasst worden in der Weihnachtszeit von 1912 auf 1913. Eben auf Initiative von drei Leuten einmal, die das dann in die Hand genommen haben. Also es war Marie Steiner, es war Michael Bauer und es war Karl Unger, wenn ich mich nicht irre, die also die Initiative dann ergriffen haben. Also es war nicht direkt ein Impuls von Steiner, weil Steiner selber war zwar Sekretär der Theosophischen Gesellschaft, aber Mitglied dieser ersten anthroposophischen Gesellschaft war er überhaupt nicht. Also er hat sich sozusagen eigentlich als Lehrer oder als eben ein Mensch gefühlt, der etwas aus dem Geistigen geben kann, aber nicht Mitglied der Gesellschaft ist. Also es war zu der Zeit wie soll ich sagen, eine gewisse Trennung gab es zwischen der Gesellschaft als irdische Organisation, wenn man so will, und dem Geistigen, was zu geben ist. Und man muss das auch natürlich verstehen, weil später dann, wie die zweite Gesellschaft, also die Weihnachtstagungsgesellschaft 1923 gegründet wurde, dass ja ein Entschluss war, der Steiner gar nicht leicht gefallen ist, sich selbst also mit der Gesellschaft zu verbinden und selbst den Vorsitz zu übernehmen. Weil das heißt, dass man sich damit natürlich eine ganze Menge aufbürdet. Nämlich das ganze Gesellschaftskarma auch aufbürdet und man muss sagen, dass das sicher auch bis zu einem gewissen Grad beigetragen hat dazu, dass Steiner dann relativ bald danach gestorben ist. Das hat sicher also eine Rolle gespielt, obwohl es ihm gelungen ist, gerade in der Zeit unheimlich viel also aus der geistigen Welt herunterzuholen. Das war sozusagen der Ausgleich irgendwo. Aber weil man muss denken, wenn man so eine Gesellschaft gründet, ist das ja eine große, relativ große Anzahl von Menschen, die karmisch miteinander verbunden sind, irgendwo, die ein gewaltiges Karma mit sich schleppen. Und die Frage ist eben, ob man sich das aufhalsen will oder nicht. Weil wenn man als geistiger Lehrer außerhalb steht, dann gibt man es im Grunde für alle Menschen, die es hören wollen. Und man verbindet damit ein gewisses Karma dann auf einer gewissen Ebene natürlich, weil man als Lehrer für sie verantwortlich ist, aber man ist nicht verbunden mit dem Gesellschaftskarma als solchen. Das ergibt es aus den ganzen Spannungen, die notwendig entstehen, wenn Menschen zusammenkommen, die, naja, sage ich mal, im vergangenen Erdenleben ein reiches Schicksal hinter sich gebracht haben. Und man muss denken, es sind in der anthroposophischen Bewegung, in der anthroposophischen Gesellschaft, Bewegung ist also einmal alle Leute, die sich irgendwie mit Anthroposophie beschäftigen, die den Impuls aufgreifen und nicht notwendigerweise also Mitglied der Gesellschaft sind, ist ja heute auch so, dass es viele Menschen rundherum gibt und das ist auch gut so, die sich mit Anthroposophie intensiv beschäftigen, aber aus diesen oder jenen Gründen nicht Mitglied sein wollen. Also die Bewegung ist etwas weiter als die Gesellschaft. Aber insgesamt sind in dem Ganzen natürlich ein immenses karmisches Potenzial drinnen, auch ein immenses karmisches Konfliktpotenzial. Es ist beides. Es ist ein Potenzial, bestimmte Dinge hereinzuholen, weil es natürlich Menschen sind, die in der Vergangenheit schon irgendwie den Weg zum Geistigen gesucht haben. Also man schneidet nicht von ungefähr hinein und darum ist es auch nicht notwendig oder auch nicht möglich, also irgendwie Menschen sozusagen mit Werbung anzulocken, werdet Mitglied der Anthroposophie oder interessiert sich dafür. Ich meine, man muss es sicher in die Welt stellen und bekannt machen, dass es das gibt, aber die Menschen, die karmisch damit verbunden sind, finden in irgendeiner Weise den Weg. Also aber da muss man sehr vorsichtig sein, also nicht Leute hineinzuziehen, die eigentlich damit keine Verbindung haben oder oder karmisch eine sehr negative Verbindung aus der Vergangenheit haben. Auch das muss man berücksichtigen, dass natürlich es aus der alten Zeit, also aus früheren Inkarnationen, sehr große Gegnerschaften gibt. Und es einfach Strömungen gibt, die ganz und gar nicht den Impuls der Anthroposophie vertreten wollen, die aber dann doch vielleicht auch hineinkommen in die Gesellschaft. Und das ist also ein großes Konfliktpotenzial, und das hat sich ja auch gezeigt schon zu Lebzeiten Steiners. Also das, und ich meine, wir sind hier am offen, über all die Dinge zu reden. Schon zu Steiners Zeiten war es so, dass es also teilweise wirklich Mord und Totschlag gegeben hat, sowohl in der ersten Gesellschaft als auch dann erst recht in der zweiten. Und es ist eher dann jetzt ein bisschen besser geworden, habe ich so den Eindruck, also dass sich etwas geklärt hat. Aber es sind wahrscheinlich also auch Konflikte, die ausgetragen werden müssen oder mussten, weil einfach teilweise diametral entgegengesetzte geistige Strömungen darin vereinigt sind. Und ich meine, wenn man nur denkt an die Problematik, die in dem Mysteriendramen angesprochen wird, also mit den Templern einerseits, mit dieser Richtung und mit der Richtung, die aus der Scholastik irgendwo kommt, also mit der Richtung Thomas von Aquin, mit den Dominikanern und so, die Inquisitoren schlechthin waren, also die treibende Kräfte dahinter waren, dass dann auch die Templer also hingerichtet wurden letztlich und die also da sehr intensiv mitgewirkt haben und sich damit dabei durchaus also auf die Schriften von Thomas von Aquin berufen konnten, weil der also ganz strenge Thesen aufgestellt hat gegen die Heretiker und was er halt als Heretiker angesehen hat, also gegen alle Arten von Ketzer. Und das blitzt ja auch durch irgendwo im zweiten Mysteriendrama, da in der Szene, wo der Mönch, der Geisteslehrer, also die frühere Inkarnation des Benediktus erscheint, da kommt es ja deutlich durch. Und man kann also diese Figur ja durchaus so irgendwie so ein bisschen den Thomas von Aquin da im Hintergrund durchschimmern sehen, sehr stark diese Figur. Also da gab es kein Pardon mit den Ketzern, also auch eben mit den Templern letztlich. Und auf der anderen Seite gab es aber so Kirchenlehrer wie etwa den Bernard von Clairvaux, der, wie man über die Frau Zwiehauer geschrieben hat, der eigentliche Gründer sogar war. Von dem ist der Impuls ausgegangen, des Templerordens. Das ist öffentlich eigentlich gar nicht so bekannt. Ich muss das auch noch näher, genauer recherchieren, weil offiziell ist er ja in Jerusalem gegründet worden von den 8 oder 9 Templerrittern dort. Aber jedenfalls, was ganz offiziell ist, dass dann der Bernard von Clairvaux, also dieser Zisterzienser, Mystiker, wenn man so will, hat sich jedenfalls ganz stark eingesetzt für die Templer und hat also sehr verdammt das äußere Rittertum, das also in der damaligen Zeit ja schon sehr im Verfall war. Wenn man denkt, also wir sind so im 12. Jahrhundert ungefähr, und als Bernhard von Clairvaux das macht und auch als der Templerorden dann gegründet wird, und da ist das eigentliche Rittertum, diese ritterlichen Tugenden schon sehr im Verfall gewesen in Wahrheit. Und Bernard von Clairvaux hat also plädiert eben für den geistigen Ritterorden. Und das hat er genau in den Templern verwirklicht gesehen. Und daher hat er also auch eine Schrift verfasst, also wo er das als Idealbild hingestellt hat, diesen Templerorden. Und man muss denken, das ist aber im totalen Gegenbild dann zu Thomas von Aquin, der etwas später auftritt. Also das ist dann schon 13. Jahrhundert, Thomas von Aquin. Und der Bernard von Clairvaux zum Beispiel hat einen immensen Streit gehabt, theologischen Streit, aber das ging also bis ins Persönliche dann hinein mit dem Petrus Abelard, der einer der Begründer der Scholastik war. Also das heißt, was ist der Unterschied? Der Unterschied ist diese zwei Strömungen, die auch in der anthroposophischen Gesellschaft eine Rolle spielen, also was so schön heißt, die Aristoteliker und die Platoniker. Also der Bernard von Clairvaux, das ist einer, der ganz stark aus dieser platonischen Strömung kommt. Das ist die früher im Mittelalter auf Erden inkarniert waren. Dazu gehört auch die ganze Schule von Chartres etwa, der ganze Impuls, der mit Chartres verbunden war. Und da sind Menschen vereinigt, die damals eben noch ein gewisses eigenständiges geistiges Erleben hatten. Das heißt also, die noch gewisse Imaginationen nämlich hatten, aus denen sie schöpften. Ich meine, also es ist so, in einer ähnlichen Weise, aber jetzt in christlicher Vertiefung, eben wie der Unterschied damals in der Antike zwischen Platon und Aristoteles, wo Platon eben noch letzte Reste dieser imaginativen Fähigkeit hatte und Aristoteles nicht. Aristoteles hat zwar noch die Kenntnisse davon, aber er muss zu dieser damaligen Zeit auf das eigene Schauen verzichten. Und versucht aber dafür, das, was an Überlieferung da ist und was an innerer Plausibilität da ist, eben in klare Gedanken zu fassen. Und daher ist der Aristoteles dann später eigentlich die Basis für die ganze Theologie jetzt. Also das heißt, was ist die Theologie? Die Theologie ist im Grunde gedacht für die Zeit, wo die Menschen selber keinen geistigen Einblick haben und versuchen müssen, mit dem, was ihnen überliefert ist an Geistigem, zu dem sie aber noch eine innere Gemütsbeziehung haben, auch wenn sie es nicht schauen, aber wie sie es irgendwie verstehen können, irgendwie es fassen können. Und es ist eine ganz schwierige Sache, nicht? Weil es dann immer mehr ausartet dazu, dass es Klugschwätzerei wird, wenn ich es jetzt ganz brutal ausdrücke. Aber die Theologie hat sehr die Neigung dazu bekommen, also dazu zu werden, weil man sich natürlich immer weiter von der eigentlichen Quelle entfernt und es nützen da die schönsten Imaginationen nichts, die in der Bibel oder sonst wo drinnen stehen, wenn du eigentlich keinen Zugang dazu findest, keinen inneren Zugang. Aber das musste natürlich kommen, um die Menschen also auf eine ganz selbstständige Basis zu bringen. Das heißt, der Denker ist einmal jeder auf sich allein gestellt im Grunde. Und er muss in seinem Inneren logisch nachvollziehen können, stimmt es oder stimmt es nicht, ist das plausibel, ist das nicht plausibel. Also das war die große Aufgabe in der Antike schon des Aristoteles, diesen Schritt zu wagen, eben von Platon zu Aristoteles hin, zu verzichten eigentlich auf das eigene Schauen in dieser Inkarnation. Und ich meine, ich sage das auf dem Hintergrund auch dessen sollten wir uns bewusst werden, man kann es ja natürlich nicht mit Sicherheit jetzt sagen, aber es gibt ja sehr, sehr deutliche Anzeichen dafür, dass Steiner damit etwas zu tun hat und dem eine seiner früheren Inkarnationen eben gerade Aristoteles war und eine spätere dann Thomas von Aquin im Mittelalter. Und das heißt, es sind zwei Inkarnationen, in denen, wenn das so ist, ich will es jetzt gar nicht als Tatsache hinstellen, aber es ist also eine Angabe, die öfter kommt und die also einiges für sich hat, dann sind das zwei Inkarnationen, wo dieser große Eingeweihte, der eigentlich dahinter steckt, in zwei Inkarnationen im Grunde keinen eigenen hellsichtigen Einblick in die geistige Welt hat. Also wo gewisse Finsternis herrscht. Bei Thomas von Aquin ist es so, dass er kurz vor seinem Tod, also wenige Wochen oder Monate, ich glaube sogar nur Wochen vor seinem Tod, allerdings hat sich das geistige Auge geöffnet und der einzige Kommentar, den er davon gegeben hat, dass er alles, was er bisher geschrieben hat, als nichtig empfunden hat. Alles, was ich bisher geschrieben habe, ist nichts gegen das, was ich jetzt erlebt habe. Also, das heißt, da zeichnet sich also eine Perspektive wieder in ein weiteres Leben ab, wo also jetzt noch ganz anderes dazukommt. Aber es war also von immenser Bedeutung, dass diese Art des aristotelisch-logischen Denkens, dass die entwickelt und weiterentwickelt wurde, weil das kann man sehr deutlich immer äußerlich verfolgen, dass das, was dann Thomas von Aquin gemacht hat, ist diesen Impuls von Aristoteles christlich zu vertiefen. Das ist ganz stark dort hineingekommen und das war der nächste notwendige Schritt. Das heißt, wirklich das, den Kern des Christlichen im logischen Denken, wenn man so will, das heißt in unserem irdischen Verstandesdenken letztlich zu erfassen zu können, einen Zugang dazu finden zu können. Man muss dazu sagen, dass es dann nach Thomas von Aquin eigentlich ziemlich aus war damit, weil dann ist das Verfallen im Grunde die Theologie in ein sehr materialistisches Denken. Also es ist eigentlich mit dieser Blüte der Scholastik, mit diesem Höhepunkt der Scholastik ist dieses Denken auch, naja, abgestürzt in den Materialismus. Und das ist nicht weiter verwunderlich, wenn man sich den geistigen Hintergrund anschaut. Weil es ist also das, was mit Aristoteles begonnen hat und was Thomas von Aquin fortgesetzt hat, naja, wie soll ich das sagen, das ist ein Hochseilakt gewesen. Worum geht es nämlich? Wenn ich es vergleiche etwa mit dem, was noch Platon hatte, was noch hatten die Lehrer von Chartres, was ein Bernard von Clairvaux noch hatte, was manche Mystiker später sogar noch hatten, sie hatten eben noch ein gewisses Hellsehen oder zumindest ein Helldenken. Das heißt, das ist etwas, wo das Ätherische, die Ätherkräfte, die letztlich das Gehirn bilden und bauen, noch bis zu einem gewissen Grad in der Erkenntnistätigkeit selbstständig tätig sind und in gewisser Weise noch hinausgreifen können, ein bisschen zumindest in die Ätherwelt draußen. Und weil was ist die Ätherwelt? Also wenn man es so ganz nüchtern beschreiben will, ist die Ätherwelt die reale, geistig lebende Gedankenwelt da draußen. Das heißt die Weltgedanken. Hinter denen stehen natürlich geistige Wesen, die diese Weltgedanken hervorbringen. Die schweben nicht nur frei in der Luft. Aber zunächst, also wenn man es zu erleben beginnt, taucht man also in ein Weltendenken ein. Das ist das, was der Capesius also so ein bisschen spürt, wo er sagt, es denkt in dir, in deinem Denken, Weben, Weltgedanken oder irgend so etwas. Also das ist das, was Platon zum Beispiel noch sehr deutlich erleben konnte, was ein Bernard von Clairvaux nur mehr sehr wenig erleben konnte, aber immer noch. Und was sowohl bei Aristoteles als bei Thomas von Aquin jetzt auch ein ganz winziges Minimum reduziert wird. Es ist kein wirkliches Hinausgreifen mehr in die Ätherwelt. Es ist aber immer noch ein Denken, das sehr stark auf der ätherischen Tätigkeit, zumindest der eigenen Ätherkräfte, beruht. Und das bringt einen ganz gefährlichen Übergang aber jetzt. Weil der nächste Schritt ist der, dass die Ätherkräfte wirklich an das Gehirn gefesselt werden. Und wenn heute die materialistische Naturwissenschaft davon ausgeht, selbstverständlich davon ausgeht, das Gehirn produziert die Gedanken, also wir haben da irgendeinen Computer oben, der alles macht, dann ist das etwas, was zwar noch keine Wahrheit ist, was aber auf dem Weg ist, eine Wahrheit zu werden. Wo nämlich dieses Ätherische wirklich immer mehr versklavt wird durch die physische Struktur des Gehirns, die eigentlich erst einmal vom Ätherischen hervorgebracht wird, die aber dann von den arimanischen Kräften abgetötet und abgelenkt wird. Und dann entsteht eigentlich ein völlig unproduktives Denken. Der Unterschied ist nämlich der, dass das, was im Ätherischen tätig ist, da kommt immer etwas Schöpferisches herein. Das ist nicht, wenn ich jetzt spreche von den Weltgedanken, die da herumschwirren, dann darf man sich das nicht vorstellen, als etwas Fertiges. Die sind halt da und jetzt schwirren sie herum und ich nehme es halt wie mit einer Antenne wahr, sondern da sprudelt immer etwas. Da kommt immer etwas Neues herein auch. Und auch wenn ich dieses Denken etwa wie es Aristoteles oder wie es Thomas von Aquin entwickelt hat, hernehme, dann kommt da etwas Schöpferisches hinein, dann ist da ein etwas Schöpferisches drinnen, ganz besonders dann auch bei Thomas von Aquin ist etwas Schöpferisches drinnen. Also es ist nicht einfach nur ein Fortdenken von etwas, was schon da ist, sondern es ist etwas, was der Mensch aber jetzt aus dem eigenen Ich hervorbringt. Und das wird jetzt besonders stark, nämlich bei Thomas von Aquin wird das besonders stark. Bei Aristoteles fängt es langsam an, aber wir sind noch in der vorchristlichen Zeit, da kommt durch das Ich noch nicht so viel herein. Weil wir haben so eine gewisse Umkehrung. Früher kommt alles von außen. Also auch die ganze Intelligenz zieht von außen eigentlich herein, in den Menschen durch seine Leibesglieder nämlich. Also durch den Ätherleib, durch den Astralleib, ja sogar durch den physischen Leib, in dem auch sehr viel Weisheit drinnen ist. Aber nicht durch das eigene Ich. Es wirkt eigentlich von außen das große Welten-Ich. Und Aristoteles schafft den Anfang, sich von diesem Naturgegebenen sozusagen abzukoppeln und sich auf das zu konzentrieren, was da im eigenen Ätherischen webt. Sehr viel noch, nämlich auch was vom Herzen aufsteigt, das sagt ja sehr deutlich, also das Gehirn ist ein Blutkühler. Also, wissen wir. Ja, also für Aristoteles war das Gehirn selber noch was völlig Uninteressantes, sondern er hat gespürt, wie eigentlich von da, von der Mitte, in Wahrheit Ätherkräfte aufsteigen. Die sind aber, die kommen aus dem Ich heraus. Und die kommen nicht von da oben irgendwo, sondern die steigen eigentlich von da unten auf. Das ist also das, was man auch als Herzdenken bezeichnen könnte. Und sie werden aber oben gefasst sozusagen, sie werden oben in die Form gezwungen, in einer gewissen Weise in die logische Form hineingezwungen und dadurch so ganz auf die Erde heruntergetragen. Das ist also der Weg eigentlich. Also man könnte sagen, das geistige Feuer kommt im Herzen herein, strömt mit dem Ätherischen hinauf und wird da oben wirklich sozusagen abgekühlt, erstarrt, kristallisiert zu logischen Begriffen. Und das Logische ist immer dann das Tote, aber es entsteht aus einem Lebendigen. Also bei Aristoteles entsteht es noch aus einem Lebendigen, bei Thomas von Aquin entsteht es aus einem Lebendigen, mit dem sich die Christuskraft zusätzlich verbindet. Das ist nämlich das Interessante. Also dass mit dem, was hier ätherisch vom Herzen aufströmt, sich die Christuskraft als solche verbinden kann. Das heißt, dann zieht dieses Christusprinzip, diese Christuskraft, die eigentlich die größte weltschöpferische Kraft schlechthin ist, zieht mit ein dadurch. Also das heißt, wir haben das Ich verbunden mit dieser Christuskraft oder diese Christuskraft wirkt durch das Ich. Na gut, jetzt er stirbt es da oben, muss er sterben, um logischer Gedanke zu werden. Also das heißt, egal, wenn wir irgendetwas Geistiges in klare wissenschaftliche Begriffe fassen wollen, müssen wir den Weg durchgehen, es sterben zu lassen da oben. Also es ist immer wieder dieser, der Tod auf der Schädelstätte, könnte man sagen, ist notwendig, bei jedem einzelnen Gedanken, den wir bringen. Wenn wir das vermeiden, irgendwo dann nur schweben, dann kommt man in vielleicht irgendwas Imaginatives, aber da fehlt dann die volle Bewusstheit dabei. Die bekommen wir nur, wenn wir uns also dem Toten gegenüberstellen. Das ist nämlich genau das, was das Ich erlebt, also wenn die Gedanken da heraussterben und man sich ihnen gegenüberstellt, als etwas Gewordenes. Das hat der Aristoteles eben in die Wege geleitet, das hat der Thomas von Aquin fortgesetzt und das hat dann, sage ich mal, in einer noch radikaleren Weise, nämlich im Sinne des Abtötens, dann die Theologie nach Thomas von Aquin fortgesetzt. Was ist nämlich dann passiert? Es häufen sich immer mehr dieser abgestorbenen Kristalle, wenn ich es einmal bildlich ausdrücken darf, das heißt dieser fertigen Begriffe geformter, ursprünglich geistiger Dinge, die aber jetzt abgestorben sind, die wuseln da herum irgendwo, die kollern sozusagen im Gehirn herum, wenn man so will. Und die bilden immer mehr den Lehrinhalt jetzt der Theologie. Und es strömt nichts mehr von da oben. Das heißt, es strömt schon was, weil sonst wären wir keine Menschen. Aber es findet jedenfalls keinen Eingang in die Theologie. Das heißt, was wir dort tun, ist, wir tun mit den bereits fertig gebildeten Kristallen Kombinationsspielchen treiben. Und sie ordnen neu und sortieren. Und Das heißt, damit ist aber jedes geistige Erleben, das heißt jedes ätherische Erleben weg und schon gar ist weg das Erleben der Christuskraft. Das muss man in aller Deutlichkeit sagen. Ich meine, das ist das, was die Entwicklung der Kirche namentlich, also ab dem Hochmittelalter nach der Zeit der Scholastik geprägt hat, ganz deutlich. Das heißt nicht, dass es nicht einzelne Kirchenvertreter natürlich gibt, die mehr auch noch hatten. Aber die ganze Institution als solche war also geprägt durch diese, oder ist geprägt bis heute durch diese absterbenden Gedanken. Und das sind also diese Dogmen, die jetzt vermittelt werden und die im Grund keinen Inhalt mehr haben, die nur mehr reine, erstorbene Form ist und in Wahrheit keiner was damit anfängt, die nur weitergegeben werden und kein inneres Erleben dabei ist. Ich meine, es wird über alle möglichen Dinge gesprochen und gerade dort, wo die Theologen sprechen, haben sie eigentlich keine Ahnung, wovon sie da sprechen. Es ist also eine rein formale Übung im Grunde. Also wenn man das ganz brutal betrachtet. Und das ist eben dadurch aber passiert, dass im Übergang vom Mittelalter, also von der Zeit der Scholastik in die anbrechende Neuzeit, ganz stark natürlich dieser arimanische Impuls hineingekommen ist und dieses Abtreten der Gedanken, der lebendigen Gedanken bewirkt hat. Und dieses Abschneiden von dem eigentlichen Christusimpuls. Das heißt, wir haben eigentlich nur mehr den Tod auf der Schädelstätte, aber keine Auferstehung. Das ist im Grunde, ich weiß nicht, ob jetzt Kirchenvertreter sozusagen zuhören oder Ding, aber wenn man ehrlich ist, ist das, was das theologische Denken prägt heute. Und das heißt, es ist damit eine absolute Verriegelung, eine absolute Barriere, ein Verständnis für das eigentlich Geistige, das mit dem Christusimpuls verbunden ist, zu finden. Also es ist einfach ein dickes, ganz dickes Eisentor, das zumacht. Ich meine, was wirkt natürlich in der katholischen Kirche oder auch in der Ostkirche sehr stark, ist der Kultus als solcher, weil da sind also alte Kultusformen ja übernommen worden, die ihre Wirkung haben, die also gewisse Imaginationen auch anregen in den Menschen, die drinnen sind. Allerdings, das ist also das nächste Problem, es fehlt darin in Wahrheit die Bewusstseinskraft, die auf das ganz wache Ich rechnet. Und das heißt, damit fehlt also fürs Christliche ein ganz wesentlicher Impuls drinnen, weil das Christliche kann nicht mehr mit unterbewussten Kräften arbeiten, sondern appelliert an das wache Ich, muss zumindest den Weg dorthin führen. Es ist schon klar, dass also viele Menschen heute es noch nicht schaffen, diese Wachheit zu entwickeln, dass sie also auch zumindest mit einer ersten Ahnung gegenüber dem Geistigen wach werden und man sie hinführen muss dort, also selig, die da glauben und nicht sehen, also das schöne Christuswort, das er dem ungläubigen Thomas gibt, das ist nämlich gesprochen für die Zeit, die gefolgt ist auf das Mysterium von Golgatha, die immer mehr in den Materialismus hineingegangen ist letztlich und wo eben immer mehr Menschen waren, die nicht geschaut haben. Nur diese Zeit ist vorbei. Wenn jetzt das weitergeht, dann versinkt es im Materialismus und dann führt also das theologische Denken sicher nicht zu einer geistigen Erneuerung und es führt der Kultus in der Kirche nicht dazu, dass das Ich dem Wach gegenübersteht, sondern unbewusst oder halbbewusst die Imaginationen aufnimmt, die dahinterstehen. Und dann besteht die große Gefahr, dass dort also andere Kräfte hineinkommen, nämlich vorwiegend luziferische Kräfte. Also dann haben wir so die schöne Vereinigung der Widersacherkräfte im theologischen Denken, sitzt der Ariman stark drinnen, im Kultus sitzt der Luzifer stark drinnen und die eigentliche Mitte schläft, weil da sollte eigentlich das Ich stehen, das sich mit dem Christus verbindet und da das Gleichgewicht irgendwo hält und sucht. Und Das funktioniert sehr schlecht. Ich meine, in der Ostkirche ist stärker noch das luziferische Element drin, das kommt halt noch stärker herein. Im Evangelischen geht es fast ganz ins Alemannisierte hinein. Also da ist es halt und dann, wenn man übergeht nach Amerika, also diese ganzen puritanischen Sekten oder so, das ist also was völlig Alemannisches. Das ist das eigentlich Alemannische. Da ist zum Beispiel die ganze Technik, die Amerika entwickelt, ist wesentlich weniger alemannisch als diese Denkweise, die dort diese ganzen Sekten ist ein böses Wort, also diese ganzen religiösen Gruppierungen, die sind die Diener Alemanns, also ganz stark. Muss man auch sagen, ganz deutlich. Also das sind nicht die helfen werden, also den geistigen Impuls hochzuhalten, sondern das geht also ganz genau ins Gegenteil. Und also da muss man sehr aufpassen, weil das sind Impulse auch wieder, die jetzt auf einer anderen Seite, mit denen wir wollen jetzt eigentlich weniger über die Kirche reden als über die anthroposophische Gesellschaft, aber es hat schon einen Grund, warum ich eben das auch einbeziehe, weil das alles Problematiken sind, die wir mitgenommen haben oder mitnehmen. Einerseits aus früheren Inkarnationen, andererseits, weil einfach diese Denkweise, diese theologische Denkweise zum Beispiel, unser modernes Leben in Wahrheit viel mehr prägt, als wir glauben. Ich meine zum Beispiel, unsere moderne Wissenschaft, die Technik ist im Grunde eine, nämlich von der Theorienbildung, die dahinter steckt, eine Frucht des scholastischen Denkens in Wahrheit. Man hat sich dann zwar total abgenabelt davon und sagt, mit der Kirche habe ich nichts zu tun und natürlich, also an Gott glaubt man nicht und die Darwinisten von Gott reden es natürlich nicht, aber die Denkweise, die sie haben, ist genau diese erstorbene scholastische Denkweise. Also nicht die Thomas von Aquin selber noch hatte, aber die abgetötete Denkweise davon. Das ist genau diese Denkweise, mit der man jetzt sich halt nicht mehr an die Offenbarung wendet, sondern an die äußere Sinnesoffenbarung. Nicht mehr an die geistige Offenbarung, sondern an die äußere sinnliche Offenbarung. Aber die Denkweise ist genau dieselbe. Und dahinter natürlich auch stark das Kirchendogma von 869, also wo, wie Steiner das so oft gesagt hat, der Geist abgeschafft wurde. Also wo ganz dezidiert also verboten wurde, dem Menschen etwas selbstständig Geistiges zuzuordnen. Der Mensch hat eine Seele, die gewisse geistige Eigenschaften hat. Also es ist aus der Trichotomie, die es ursprünglich gab, der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib, ist eine Dichotomie geworden, also nur mehr Seele und Leib, und die Seele hat halt so ein bisschen geistige Eigenschaften. Womit einmal also völlig abgeschnitten ist, und zwar ganz bewusst abgeschnitten ist, also der Zugang zur eigentlichen schöpferischen Quelle, letztlich der Zugang zum Christus, weil der ist die schöpferische Quelle. Von dort kommt das in letzter Konsequenz alles herein. Und das heißt, da beginnt es bereits, also in der kirchlichen Entwicklung, eine absolut, antichristliche Entwicklung eigentlich, wenn man es ganz streng nimmt. Bitte nehmt das aber jetzt so, dass ich wirklich versuche, sozusagen die geistigen Hintergründe der Sache zu beleuchten, damit wir nicht jetzt irgendwie die ganze Kirche verdammen und alle Kirchenvertreter verdammen. Das wäre ganz falsch, weil es gibt sehr viele Menschen darin, die ganz ehrliche Impulse haben. Aber das Problem ist, dass in die ganze Institution als solche einfach ein sehr verkehrter Impuls hineingekommen ist. Das ist die Problematik. Und unter der hat jeder Einzelne zu leiden, der in der Kirche tätig ist, sagen wir es einmal so. Ich meine, manche sind willige Werkzeuge dieses antichristlichen Impulses und viele sind aber, wollen das Richtige, werden aber im Grunde behindert. Und das heißt, sie versuchen ihr Christentum in der Kirche trotz der Kirche zu leben, aber nicht durch die Kirche, durch die Kraft der Kirche, sondern trotz der Kirche. Und das ist wahrscheinlich eine Auseinandersetzung, die notwendig auch ist und an der einzelne Menschen sehr stark reifen können und vielleicht gerade dadurch ihr Christentum im Ich wirklich finden, das heißt auf individuelle Weise. Also das ist durchaus nicht nicht unmöglich, aber man muss wissen, dass es große Schwierigkeiten und große Auseinandersetzungen gibt, innere Kämpfe auch damit gibt. Weil, ich meine, das ist ein Kampf, der in uns ausgetragen wird, weil wir müssen kämpfen mit diesem ersterbenden Denken. Wir müssen ununterbrochen kämpfen damit. Und es wird uns ununterbrochen aufgeladen. Ich meine, es wird uns aufgeladen, wenn wir nur schon das Schultor betreten und hineingehen, wird uns was gelehrt, was im Grunde dieser ganze Müll ist. Nein, im Grunde ist es das. Wir werden also wunderbar aufgeladen mit all diesen Trümmern, die da sind, also mit diesen abgestorbenen Gedanken und im Grunde nur jaudet, bewusst wach werden, eigene schöpferische Impulse im Denken einmal hervorzubringen. Und das ist aber ja genau das, was dann Rudolf Steiner in seiner jetzigen irdischen Inkarnation, also das heißt in der Inkarnation, die dann begonnen hat, endet eben Mitte des 19. Jahrhunderts und hineingereicht hat ins 20. Jahrhundert, da hat Steiner jetzt ganz stark diesen Impuls hineingebracht, eben dieses ersterbende, erstorbene Denken wieder neu zu beleben. Das heißt sozusagen, wenn man jetzt verfolgt diesen Weg Scholastik, wo es den Rest davon noch gab, wo das jetzt abgestorben ist, und jetzt ist der nächste Schritt, da vom Herzen aus eigentlich wieder ganz neue belebende Kraft hineinzuschicken. Man muss aber wissen, dass dieses Absterben ganz wichtig war, damit die Menschen ganz bewusst aufwachen. Also es wäre ohne dem nicht gegangen. Weil man könnte jetzt sagen, naja, jetzt setzt er eigentlich im Grunde sofort was mit der Scholastik, im Grunde in irgendeiner Weise eh schon da war. Kommt eigentlich nichts Neues, oder wie? Na doch, es kommt was sehr Großes Neues, weil wir wirklich menschheitlich gesehen, also durch diesen großen Todesprozess im Denken durchgegangen sind. Ich meine, letztlich vom 14., 15., 16., 17., 18., 19. Jahrhundert, das 19. war der absolute Tiefpunkt. Das war also ein absoluter Tiefpunkt, wo die Welt dann ganz in den Materialismus hineingestürzt ist, nach der Goethezeit. Also so um 1830 herum, Goethe stirbt 1832, also da geht es dann ganz, und zwar wirklich in einen sehr primitiven Materialismus im Grunde hinein. Und der war aber notwendig wirklich, dass das Ich jetzt auch da ankommt auf der Welt. Das war absolut notwendig. Also diese Wachheit ist nicht einmal noch in der Goethezeit da. Und also das heißt, dieses Durchgehen durch den Materialismus war notwendig und die Chance zum Aufstieg gab es eben beginnend, naja, mit dem neuen Michael-Zeitalter letztlich. Da sind wir jetzt wieder bei einem großen Thema, Michael, der dahinter steckt. Also mit diesem Michael-Zeitalter beginnt jetzt allmählich die Möglichkeit, den Kampf aufzunehmen mit diesen arimanischen Mächten, die dieses Denken also immer mehr ins Materielle hineinziehen wollen, die eigentlich, im Grunde das Gehirn selber denken lassen wollen. Also das, was so heute Wissenschaft bestäubt, das will Ariman eigentlich verwirklichen. Er will eigentlich die ganze Welt im Grunde zu seinem Denkapparat irgendwo umgestalten. Hochintelligent dann, wird was Hochintelligentes auskommen. Also man braucht nicht glauben, wenn wir jetzt so schimpfen, vielleicht ein bisschen über diese abgestorbenen Gedanken da, aber da ist eine ganze Menge da und mit denen kann man eine ganze Menge machen. Also das ist eine gewaltige Maschinerie sozusagen, eine Weltmaschinerie, die sich mit diesem Denken entwickeln lässt, hinter dem Ariman steckt. Und wenn ich sage, es ist nichts Schöpferisches dahinter, heißt das nicht, dass nicht das für immer wieder neue Überraschungen gut ist, weil es immer wieder neue Kombinationsmöglichkeiten gibt. Aber das ist eben trotzdem nichts Schöpferisches. Das ist also die große Verwechslung, die heute sehr wenige Menschen verstehen, das zu unterscheiden, einen wirklichen Impuls, der aus dem Geistigen kommt, wo was Schöpferisches aus dem Geistigen kommt, und dem, was bloß eine Kombination von Vorhandenem ist. Aber vielleicht so überraschend neu, dass man sagt, das hat es noch nie gegeben, das ist ganz was Tolles, ich bin ganz überrascht, dass es sowas gibt. Wenn man die ganze Technik uns anschaut, kommen alle Augenblicke irgendwo was Neues hervor. Und 99% davon sind eigentlich nur Kombination des alten, Kombination der Naturgesetze. Es kommt schon was Schöpferisches hier und da hinein. Ganz tot ist es selbst dort in Wahrheit nicht. Aber in Wirklichkeit kann man da also gewaltig viel hervorzaubern und die Menschen blenden dadurch natürlich. Also unsere ganze moderne Medienindustrie besteht darin, mit Hilfe alemannischer Mittel die Menschen luziferisch zu blenden, bis zum Gehtnichtmehr. Und das ist aber eigentlich im Grunde die Fortsetzung dessen, was, durch den kirchlichen Impuls letztlich hereingekommen ist in die Welt, nämlich mit der abgestorbenen Theologie und dem ein bisschen luziferischen Kultus drinnen. Das ist nur die noch größere Steigerung halt davon, mit anderen Mitteln. Aber das heißt also, wenn jetzt dann die Kirche wettert gegen den Materialismus und gegen das Konsumdenken und so, dann müssen wir auf der anderen Seite sehen, dass das eigentlich alles die gleichen Wurzeln irgendwo hat. Dass das kein großer Unterschied ist. Und interessant ist ja zum Beispiel, dass die Jesuiten oder so immer hervorragende Naturwissenschaftler, und zwar ganz materialistische, hervorgebracht haben. Die am strengsten dagegen sind, irgendwie was von einem geistigen Impuls hineinzubringen. Das sind dann die schärfsten Vertreter und auch total zum Beispiel ablehnend das, was Goethe mit seiner naturwissenschaftlichen Anschauung hineingebracht hat. Also das war zu Steiners Zeiten schon so, da hat er mal gesagt, es gibt eben von einem Jesuiten jedenfalls gab es eine Goethe-Biografie, von der hat Steiner gesagt, es ist im Grunde die beste Biografie über Goethe, die es gibt, weil der Mensch hat das wirklich ganz genau recherchiert, der kennt sich aus und der hat wirklich wissenschaftliche Klarheit. Aber er macht Goethe zunichte. Er zerlegt ihn. Er zerlegt ihn komplett. Aber er zerlegt ihn, weil er sehr genau kennt, wo die Stellen sind, wo das Geistige hereinkommt. Und genau das alles wird ausradiert. Das ist alles sozusagen unwissenschaftlich, das gehört weg. Also es ist im Grunde eine starke Bewegung da, die den Zugang zum Geistigen vermauern will. Und dahinter stecken eben namentlich in unserer Zeit die alemannischen Kräfte. Und die wir natürlich auch in uns tragen. Ich meine, muss man sich auch denken. Also wir sind auch sehr, sehr Angriffspunkte dafür. Ich meine, wir tragen alle auch einen alemannischen Doppelgänger in uns. Also wir könnten gar nicht leben auf Erden, wenn wir ihn nicht hätten. Aber der ist natürlich ein sehr williger Diener seines größeren Herrn da oben. Und in unserer Zeit wird der sehr angesprochen. Also dieser alemannische Doppelgänger hat sehr viel zu tun mit dem, was in uns zum Beispiel an elektrischen und magnetischen Tätigkeiten sind. Und das haben wir etwa in der Nerventätigkeit. Gibt es auch elektrische Impulse. In der Muskeltätigkeit gibt es elektrische Impulse. Also wir sind auch so ein elektrischer Apparat auch irgendwo, so ein bewusster Apparat. Ganz bewusst. Weil da kommt sowas hinein. Ich meine, wir könnten sonst, wie gesagt, gar nicht uns verkörpern hier auf Erden. Es ginge gar nicht anders. Aber wir haben das in uns. Und mit dem spielt also gewaltig diese alemannischen Kräfte, die spielen also auf dem und daher ist auch immer stärker die Tendenz, den Menschen immer mehr mit der ganzen Elektrik und Elektronik zusammenzuschalten. Ich meine, es wird kommen, dass man Chips implantiert und solche Sachen. Im Prinzip ist das heute schon möglich. Also das Handy wird irgendwann einmal, wird man irgendwo einoperiert haben und ja, das wird unter Garantie kommen. Also da kann man sich die schlimmsten Sachen vorstellen, es wird sicher noch schlimmer kommen. Also das heißt, es wird gewaltige Herausforderungen für die Zukunft geben. Ich meine, denkt nur einmal, wie schnell sich die ganze Geschichte mit den Handys und diesen Dingen entwickelt hat. Ich meine, vor 20 Jahren war das was völlig Exotisches im Grunde noch. Ich kann mich noch erinnern, wie ich noch so in der Schule war, ich habe gerne utopische Romane gelesen, hat mich fasziniert und so Dinge. Und da gab es das natürlich alles schon, also so Telekom-Geräte und was Gott, was mit dem Computer abfragen konnte und mit den Satelliten kommunizieren und so. Das war in der Realität, war das eigentlich noch fast undenkbar irgendwie, dass das irgendwie in absehbarer Zeit entwickelt werden könnte. Und heute taugt es fast jeder mit sich herum irgendwo. Ja, tick, 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 tick. Also der arme Mann hat uns ganz schön in den Klauen. Und das heißt, das ist ein Punkt, mit dem wir rechnen müssen. Mit dem wir eben auch rechnen müssen als Anthroposophen, auf das will ich letztlich hinaus. Wir sind auch nicht gefeit davon, diese Kräfte in uns zu haben, um uns zu haben und mit ihnen fertig zu werden. Und nur wenn wir jetzt Anthroposophen sind und wenn wir Steiner gelesen haben und viele Vorträge vielleicht gehört haben, deswegen sind wir noch lange nicht wirklich gefeit dagegen, weil die Angriffe sind sehr große. Und das heißt, diese Impulse tragen sich oder haben sehr stark die Neigung natürlich auch dann in eine anthroposophische Gemeinschaft hineingetragen zu werden. Und das heißt, wir müssten eigentlich also dann als Anthroposophen die Frontlinie derer sein, die aber ankämpfen gegen diese Kräfte, eben in uns selber zunächst einmal und im gemeinsamen Tun ankämpfen gegen diese Dinge, innerhalb unserer gesellschaftlichen Vereinigung auch zunächst einmal. Also das ist der Rahmen. Weil die Frage ist, jetzt stelle ich wieder eine kühne Frage, so als Nebenthema, weil es eigentlich das Hauptthema ist, brauchen wir anthroposophische Gesellschaft? Ich meine, man kann Anthroposophie betreiben ohne Gesellschaft. Ganz sicher, und viele tun das auch. Also man kann sich die Schriften Steiners hernehmen, man kann sich das erarbeiten, man kann meditieren, man kann das in einer kleinen, ganz freien Gemeinschaft tun, sich irgendwo auf eine Wiese setzt oder sonst wo, weiß ich nicht. Die Frage ist, braucht es, um also Anthroposophie zu betreiben, braucht es dazu eine gesellschaftlichen Organisationsform? Das ist einmal eine große Frage, weil ich greife das auf, weil Steiner selber diese Frage öfter gestellt hat. Er hat sie zum Beispiel einen Vortrag gestellt, also vor der Weihnachtstagung noch, also relativ kurz, im 23er Jahr selber noch, also die Weihnachtstagung war dann so von 23 auf 24 und im 23er Jahr selber, wo also schon sichtbar war, dass also die Gesellschaftssituation eine Katastrophe ist, hat er mehrmals die Frage ganz deutlich gestellt, brauchen wir überhaupt eine anthroposophische Gesellschaft? Und er hat auch die andere Frage gestellt, ja, können wir sie einfach auflösen? Das ist die nächste Frage. Wenn man sagt, gut, also vielleicht brauchen wir es nicht, lösen wir es halt auf, ist ein Verein, den kann man bequem auflösen und verteilt das Vereinsvermögen und sagt, das war's und auf Wiederschauen. Jeden normalen Verein kann man relativ leicht auflösen. Das ist also jetzt die Frage, wie das mit der anthroposophischen Gesellschaft als solche aussieht. Jetzt ganz bewusst Gesellschaft gesagt, nicht Bewegung, weil Bewegung ist sozusagen das Umfeld. Die Gesellschaft braucht sicher, wenn sie Bestand haben soll, dieses Umfeld der Bewegung auch. Also was sozusagen als frei schwimmendes anthroposophisches Tun im Umfeld da ist, weil sonst ist man in irgendeinem Gefängnis drinnen. Und das soll es nie sein. Also man braucht immer irgendwo diese freie Beweglichkeit. Auch in einem Umfeld, mit dem man aber doch, wie soll ich sagen, eine geistige Beziehung finden kann. Weil sonst wird es sehr stark in ständige Gefahr, dass die anthroposophische Gesellschaft irgendwie ein Monolith wird mit dicken, festen Mauern, mit denen sie sich schützt gegen die materialistische Außenwelt und da drin ihr Süppchen kocht. Und das kann es auch nicht sein, weil das super wird dann irgendwann zum Stinken anfangen. Also, das heißt, es braucht diese Durchlässigkeit eigentlich, also diese, wie soll ich sagen, Wolke rundherum, in die das Ganze eingebettet und eingehüllt ist. Aber diese Frage, also brauchen wir eine anthroposophische Gesellschaft? Ich könnte es auch beziehen auf die Sache vorher. Hat es bedurft einer kirchlichen Organisation? Weil Christus selber hat keine Kirche in dem Sinn gebaut, mit Statuten und mit Regeln und so weiter, sondern Kirche war eigentlich die Gemeinschaft der Menschen, die sich ihm angeschlossen haben. Und das war es eigentlich. Also es, Christus selber hat im Grund keine Liturgie vorgegeben, ja sicher das Abendmahl geschehen und so weiter, hat man dann zum Ausgangspunkt genommen, aber im Grunde hat er keine festen Regeln vorgegeben. Und das Urchristentum hat sich auch noch ganz anders abgespielt, als dann später das römische Element hineingekommen ist, das ohnehin schon sehr tot war und dann noch mehr abgestorben ist. Weil im Grund, was ist die Kirche? Das ist, als Institution, sie ist die Fortsetzung des römischen Reiches im Grunde. Halt auf einer, wie soll ich sagen, vergeistigten Basis, auf einer...
Nicht militärischen
Basis. Obwohl es Zeiten gab, wo also das Papsttum und so sehr militärisch auch war. Aber jetzt jedenfalls nicht mehr. Jetzt hat man sich schon mehr auf die Hintergrundarbeit zurückgezogen. Das ist also mal gescheiter geworden. Das heißt, womit arbeitet man? Man arbeitet im Hintergrund sehr viel mit diesen, alemannischen Informationen, nämlich auch. Die Kirche ist nämlich sehr wohl noch sehr mächtig. Das braucht man nicht. Man kann sagen, was hat denn die Kirche heute eigentlich noch für einen Einfluss? Und gerade in Europa oder so sind immer weniger Gläubige oder zumindest Mitglieder der Kirche. Und das hört eh keiner mehr wirklich darauf. Die ziehen schon ganz schön noch ihre Fäden im Hintergrund. Aber auf eine ganz andere Art. Weil, wie soll man sagen, Wissen ist Macht. Das ist da ganz, ganz stark. Wissen der verschiedensten Art. Wissen der verschiedensten Art. Das ist sehr gewissenhaft verwalten, auf eine sehr alemannische Weise. Wieder nicht, ich hinfe also nicht auf irgendwelche einzelnen Kirchenvertreter. Ich möchte das ganz deutlich sagen, ich will ja nicht jetzt einen Kampf gegen die Kirche, aber das wäre ganz blöd, aber man muss sich bewusst sein, welche Kräfte einfach in Institutionen drinnen walten können. Und die wird man nicht ohne weiteres los. Die stecken drinnen. Also zum Beispiel, man könnte jetzt sagen, na gut, jetzt schauen wir, dass wir endlich irgendeinen Papst da oben finden, der einen neuen Schwung hineinbringt, der von mir vielleicht Anthroposoph oder was ist. So unmöglich ist es nicht. Es gibt viele, die sich auch damit beschäftigen. Ich meine, sie dürfen es zwar nicht offiziell, aber viele sind doch darauf gekommen, dass da tiefe geistige Impulse drinnen sind und dass das vielleicht zu einer Vertiefung des Christentums führen könnte. Ich meine, sie dürfen es halt nicht öffentlich sagen irgendwo. Aber nehmen wir an, es gelingt wirklich, dass so ein Papst wird, was eh höchst unwahrscheinlich ist, weil natürlich da ein ganzes Kardinalskollegium ist, das also sehr sorgfältig darauf achtet, dass der nicht nach oben kommt. Ja, oben nicht nur mehr. Gut, aber jedenfalls nicht nach oben kommt, auf welche Art auch immer. Aber selbst wenn er nach oben käme, es ist kaum eine Chance gegen diese gesamte Institution, gegen diese alemannische Geistigkeit, die sich darin verkörpert hat. Das ist nämlich der Punkt. Also solche Institutionen sind letztlich Verkörperungen von geistigen Wesenheiten. Mit denen, und nur durch eine solche Art, wenn man so will, Verkörperung ist natürlich anders, als wie wir verkörpert sind, aber in solchen Institutionen, in solchen Organisationen verkörpern sich geistige Wesenheiten im guten oder im negativen Sinne. Und wenn es im negativen Sinn ist, können sie also dann dem ursprünglichen Impuls, von dem das alles ausgegangen ist, sogar widersprechen. Und wenn sie also in dem, was eigentlich was Christliches sein sollte und was eigentlich ein Organismus werden sollte, der die ganze Welt umfasst und der jedenfalls sicher nicht also in römische Rechtsregeln eingespannt ist, sondern der etwas viel Lebendigeres von Haus aus hätte haben sollen. Ich meine, das Urchristentum ist erstorben mit dem Moment, als Konstantin die Kirche anerkannt hat. Ich meine, das war das Christentum anerkannt hat, das war eigentlich der Tod des lebendigen Christentums. Da hat es begonnen im Grunde, in Wahrheit. Trotzdem, es musste kommen, damit die Menschen aufwachen daran. Wir Menschen sind einfach so kompliziert, dass wir immer die Prügel brauchen, um munter zu werden. Also wir müssen immer in Katastrophen im Grunde hinein, um aufzuwachen. Und das heißt, die Aufgabe der Kirche, der römischen Kirche, war im Grunde über eine lange Zeit eine Art Widerstand zu bilden, an dem man geistig erwachen kann. Das ist eigentlich der Punkt, um nämlich aus dem Ich heraus zum Christusimpuls wirklich aufzuwachen. Gerade aber an dem Widerstand. Nicht durch die Förderung, die es einem gibt, sondern am Widerstand, den es einem gibt. Indem da Menschen hineinkommen, denen das ein tiefes inneres Herzensanliegen ist und die jetzt mit etwas konfrontiert werden, das ihnen das eigentlich in Wahrheit zerstört. Und die wach werden müssen, das zu erkennen. Das ist die große Frage, wach werden, das zu erkennen. Dass da in Wahrheit im Untergrund ein ganz anderer Impuls mitschwingt. Das heißt, aufwachen, das ist eigentlich der Impuls. Und der Herr hat in dem Sinne, also die Kirche, obwohl sie gar nicht vielleicht in die sozusagen direkt in die richtige Richtung geht, hat sie aber sehr starke, wesentliche Aufgabe zumindest gehabt. Und hat es vielleicht immer noch bis zu einem gewissen Grad, obwohl es also jetzt langsam schon so weit sein sollte, dass mehr Menschen aufgewacht sein sollten, sagen wir mal so, aufgewacht sein sollten. Weil im Grunde seit Anbruch des Michael-Zeitalters und besonders seit Ablauf des finsteren Zeitalters, also des Kali-Yuga, das ja mit 1900 abgelaufen ist, also das heißt, des Zeitalters, wo so über den Großteil der Menschheit, wenn er nicht bewusst als ein Einweihungsweg gegangen ist, also wirklich die geistige Wahrnehmung völlig verdunkelt war, und das hat ja schon begonnen in der ägyptischen Zeit, muss man denken. Daher beginnt im Übrigen auch in der ägyptischen Zeit erst so richtig das, was man als Einweihungsweg, als geistiger Schulungsweg bezeichnen kann. Was vorher war, hat einen ganz anderen Charakter und war gar nicht notwendig, weil Hellsehen haben es alle gehabt vorher. Das war das Normale, selbst noch bis in die persische Zeit hinein, bis in die persische Kulturepoche. Da fängt es langsam an, die Inder hatten es noch ganz stark, ja, ganz stark, und die hatten noch ganz schwach eigentlich das Wahrnehmen der sinnlichen Außenwelt. Also man darf sich nicht vorstellen, dass ein alter Inder die Welt so gesehen hätte wie wir. Er erlebt sie noch ganz anders, er erlebt noch vor allem das Imaginative und das Sinnliche, darüber ist eigentlich nur ein dunkler Schatten, der sich langsam darüber zieht und der unwichtig ist. Und trotzdem kann er sich wunderbar orientieren in der Welt. Das ist ja genauso, wie sich ein Schlafwandler wunderbar durch die Welt spazieren kann und nicht abstürzt. In Wahrheit sogar sicher ist. Man sagt ja oft, man tut was mit schlafwandlerischer Sicherheit. Also gerade die äußeren Verrichtungen, wenn das Bewusstsein nicht dabei sind, gehen nämlich viel leichter. Das ist das Interessante nämlich. Dort, wo wir es bewusst machen müssen, da müssen wir wieder von Null anfangen. Da müssen wir langsam wieder lernen. Wenn wir Eislaufen, für das sind wir nicht gebaut, wenn wir es lernen müssen, dann liegen wir schon ein paar Mal auf der Nase, wenn uns zu hohl ist und wir uns aufs Eis begeben. Da müssen wir erst lernen, das Gleichgewicht zu finden und so fort. Das ist uns nicht von Natur mitgegeben. So wie schon die ganze aufrechte Kraft, der Anthropos, uns nicht von Natur aus mitgegeben ist. Weil der Mensch richtet sich nicht von selber auf, wenn er nicht dazu einen Anreiz bekommt. Weil es gibt ja diese Wolfskinder und diese ganzen Geschichten, also die Menschen, die unter Tieren aufgewachsen sind oder so, und die eigentlich keinen richtigen, aufrechten Gang entwickeln, weil sie nur am anderen Ich entwickeln. Also nur am anderen Beispiel entwickeln. Und das ist ja eigentlich so eine ganz unmögliche Haltung, diese aufrechte Haltung. Das ist ja sowas von labil. Und man braucht sich nur mal, man braucht nur mal stehen mit geschlossenen Augen und das merken. Da merkt man erst, wie schwankend das ist und wie sehr der Mensch in jedem Augenblick ringen muss um diese aufrechte Kraft. Und das sind im Grunde alles die Kräfte, die sowohl die luziferischen als die arimanischen ankämpfen. Auch gegen das nämlich. Auch gegen das. Da kann man es geradezu spüren. Also wenn man so nur steht, geschlossene Augen zu und spürt, wie das in Schauen kommt, dann zieht er was nach hinten, reißt er wieder was nach oben. Man ist dauernd im Pendel, eigentlich dauernd im Pendeln hin und her zwischen den arimanischen und den luziferischen Kräften. Die einen wollen einen davonreißen und die anderen wollen einen zu Boden stürzen. Und ich, das Ich dazwischen, muss eigentlich da immer das Gleichgewicht halten. Und genau das müssen wir also lernen, eben etwa auch in solchen Institutionen, wie es also in hohem Maße etwa die Kirche gebracht hat. Dort das Ich wach zu werden. Dann, wenn das gelingt, dann ist es die Schulung schlechthin, um zum Christus zu kommen. Den Christus im Ich zu empfangen, wenn ich das durchstehe. Aber dann muss ich eben einfach so wach werden, dass ich mich nicht einfach den Impulsen überlasse, die dort kommen, sondern muss begreifen, dass sie also ein Widerstand sind, an dem ich reifen muss. Etwas, mit dem ich mich auseinandersetzen muss. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und warum sage ich das Ganze? Weil das eine Problematik ist, die sich fortsetzt auf einer neuen Ebene, auch in der anthroposophischen Gesellschaft. Wir brauchen einmal die anthroposophische Gesellschaft überhaupt, um das geistige Wesen Anthroposophie, wenn man es so nennen wollen, hier überhaupt auf die Erde herunterzubringen. Das heißt, wenn wir wirklich die Erde umgestalten wollen aus dem Impuls der Anthroposophie heraus, dann erreicht es nicht, obwohl man natürlich sehr viele starke geistige Impulse in die Welt sehen kann, wenn man nur in seinem Kammer sitzt und meditiert. Schon dadurch hat man sicher starke geistige Impulse, die man in die Welt hinaussendet. Aber zu einem wirklichen Umgestalten der Welt führt es im geistigen Sinn, wie es jetzt in der Anthroposophie vermittelt wird, nur wenn ich es wirklich ganz auf die Erde herunterbringe, auch sozusagen institutionalisiere letztlich. Weil das ist letztlich die Verkörperung des Wesens Anthroposophie, dass er also auch einen äußeren Körper hat mit all den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, mit all den Krankheitserscheinungen, durch die man durch muss, und den Heilprozessen, durch die man durch muss, an denen man reift und wächst. Das ist die eigentliche Aufgabe, die damit verbunden ist.
Also brauchen wir die anthroposophische Gesellschaft?
Ja, das sehe ich schon so, dass wir sie brauchen. Ich meine, weil uns namentlich das die Möglichkeit gibt, die Auseinandersetzung aufzunehmen mit den alemannischen Kräften insbesondere. Also für das ganz besonders. Da müssen wir weil wo wirkt Ahriman am stärksten? Ahriman wirkt am stärksten in allem, was institutionalisiert ist. Das heißt, wenn ich irgendeine Gesellschaft gründe und eine Institution mache, dann lauert schon der Ahriman da. Und als Allerstärkstes. Also nur wenn ich nur schon anfange daran zu denken, dass drei Leute da sind und sagen, wir bilden einen Verein, dann steht schon der Ahriman dahinter. Der klopft schon und sagt, ach, die Freunde, das ist wieder eine Chance. Also um das geht es nicht. Also das heißt, nichts, auch die Anthroposophie kann sie nicht verkörpern ohne einer Institution, die notwendigerweise diese arimanischen Spuren in sich trägt. So wie wir einen Körper beziehen müssen, der notwendig, so wie es eben jetzt in unserer Zeit ist, notwendig diese arimanischen Spuren in sich trägt. Also da darf man sich keine Illusion hingeben. Da muss man sagen, ja, wir sind frei, wir kämpfen dagegen, aber das ist draußen und wir haben es nicht bei uns drinnen. Wir haben es bei uns drinnen als einzelner Mensch und wir haben es als Institutionen, das heißt als anthroposophische Gesellschaft letztlich auch in uns. Und was ist unsere Aufgabe? Damit zu kämpfen auch. Damit zu ringen, daran wach zu werden an diesen Dingen. Also damit zu ringen heißt ja nicht das Ganze in die Luft sprengen wieder, das nutzt uns nichts, da kommen wir nicht weiter. Aber uns auseinanderzusetzen, damit wach zu werden. Also es ist eine Chance, wach zu werden. Also das ist schon mal eine ganz große Perspektive, auch eine der Aufgaben, sage ich einmal, wenn ich jetzt die innere Aufgabe sehe. Wir haben die Chance, innerhalb der anthroposophischen Gesellschaft wacher zu werden, als wenn ich sozusagen irgendwo an der Peripherie schwimme. Da habe ich immer etwas leichter, den arimanischen Kräften zu entgehen. Da bin ich an nichts gebunden. Wenn es mich heute gefreut, zu meditieren, meditiere ich. Wenn es mir morgen nicht gefreut, mache ich es nicht. Und es wird natürlich in der Gesellschaft auch nicht mehr gezwungen jetzt. Aber es gibt zumindest eine gewisse Regelmäßigkeit, wo Veranstaltungen sind, wo man dann doch hingeht und so fort. Das, Weil so ist wieder so die nächste Illusion, also dass wir Menschen so gut mit der Freiheit umgehen können, das ist halt nicht so. Es ist da doch, wenn wir nicht müssen, dann geht es halt dann oft doch nicht so leicht. Dann vergisst man wieder darauf und nimmt es einmal so lockerer, weil jetzt ist eh im Alltag so viel und mein Gott, man hat den Kopf mit 100.000 Dingen voll, das ist ja, und gerade diese Dinge kommen ja, wenn man sich geistig beschäftigt. Ich meine, man braucht nicht die schöne Übung der Gedankenkontrolle machen, die erste Nebenübung, die sogenannte, die ich übrigens immer anempfehle. Steiner hat sogar einmal gesagt, die ganze anthroposophische Gesellschaft sollte die Nebenübungen machen. Dringend. Konsequent und dringend. Die Gesellschaft als Ganzes. Weil ohne die Nebenübungen geht gar nichts. Und das ist ganz richtig. Ich meine, über weiteres Meditieren oder so brauche ich gar nicht reden, wenn das nicht am Schnürchen läuft. Das ist völlig sinnlos. Sinnlos bis gefährlich, weil da kommt also sicher das Falsche rein. Aber man braucht nicht so diese erste Übung der Gedankenkontrolle hernehmen. Man merkt auch sofort, wenn ich mich wirklich auf einen Gedanken konzentrieren will, dann marschiert alles an Gedanken daher, was man nicht brauchen kann. Alles fällt einmal. Jesus, einkaufen muss ich noch gehen. Jesus, Gott, und im Kindergarten muss ich anrufen. Nein, das ist was, das bleibt doch ein wenig zu rein. Ah, auf einmal verröstelt mich. Also alles, die Nasen rinnt. Was nicht alles, nicht wahr? Die Widersacher kommen sofort, da sind sofort wach. Wenn einer wach werden will, dann sind sie aber noch wacher und kommen und schieben was her, was geht. Also.
Ja, dann bin ich aber heilfroh, dass wir in unserer kleinen Gesellschaft ja einen verkörperten Ahrimann haben. Da waren wir.
Ja, aber ja, höchstpersönlich, ja, schon.
Aber noch wichtiger ist die regelmäßige Zusammenkunft, habe ich jetzt deinen Wort.
Ja, sicher. Ja. Sicher, sicher, sicher. Also diese Regelmäßigkeit, die aber natürlich niemals zu einer Routine werden darf, das ist ganz wichtig. Oder? Das ist so wie der Unterschied zwischen Rhythmus, lebendigem Rhythmus und starrem Takt. Also es muss leben können. Aber diese Regelmäßigkeit ist ganz was Wichtiges, weil im Grunde in dieser Regelmäßigkeit die ätherischen Kräfte leben, die gerade das Arimanische überwinden können. Weil was greift Ariman besonders an? Gerade diese Ätherkräfte greift er besonders an. Und die will er abtöten. Das heißt, der Ariman ist daher auch der, der uns alle schlechten Gewohnheiten antrainieren will. Also das heißt, da muss man gute Gewohnheiten entgegensetzen. Der Luzifer hat so mehr mit den augenblicklichen Emotionen und so zu tun. Der kann uns sinnlich verfügen, das ist toll, das muss ich haben. Und die Werbung, und das muss ich noch kaufen. Und der lenkt uns sinnlich im Augenblick irgendwo ab. Der Ariman ist viel subtiler. So kräftige Begierden oder so, das erzeugt er gar nicht. Aber er zeigt immer mehr subtil schlechte Gewohnheiten. Die gar nicht so auffallen als schlechte Gewohnheiten, aber die immer mehr in seine Richtung gehen, die immer mehr letztlich vom Geistigen abschneiden. Und wenn es in seinem Sinn gut läuft, ist der Mensch dabei die längste Zeit sehr zufrieden im Grunde. Fühlt sich ganz wohl dabei. Das heißt, es geht so ganz unauffällig. Das ist nämlich das Tückische daran. Man merkt es eigentlich nicht. Das ist so was sehr Unterschwelliges, was passiert. Und das ist der Impuls, der mit allem Institutionalisierten sehr stark hineinkommt. Es sind einmal gewisse Gesellschaftsordnungen, die halt drinnen sind, die zu Gewohnheiten werden, die als Gewohnheiten beibehalten werden, selbst über den Moment, lang über den Moment hinaus, wo sie eigentlich noch einen Sinn machen, weil sie müssten sich eigentlich lebendig anpassen. Jeden Tag eigentlich müssten sie sich leise verändern. Also man kann nicht die Statuten jetzt jeden Tag umschreiben und das geht es aber nicht, aber um so gewisse interne Abläufe, die eigentlich immer lebendig gehalten werden müssen und sich lebendig verändern müssen, der Zeit anpassen müssen. Und ich meine, was die Kirche völlig versäumt hat, bewusst natürlich auch, also letztlich, also zumindest den arimanischen Mächten, die mit da eine Rolle spielen, denen ist das zumindest sehr bewusst, dass sie ganz bewusst da drin die Zeit anhalten oder sie anzuhalten, zu versuchen, um eben ja nicht irgendein lebendiges Mitgehen zu haben. Ich meine, dann stirbt alles ab.
Da gibt es ja Macht.
Ja, sicher. Dadurch entsteht immer mehr Macht, vor allem, weil natürlich, wenn die Menschen jetzt nicht das Ganze nützen als Widerstand, an dem sie aufwachen, sondern einfach dem Verfallen und mit in dem Radl, in dem Hamsterrad laufen, dann haben sie immer weniger Kraft, dieses Leben hineinzubringen und umzugestalten drinnen. Also und dadurch stehen sie also einfach letztlich unter der Macht. Sie schimpfen zwar dann und das können sie alles machen, das ist gar kein Problem, sie dann trotzdem wunderbar in die gleiche Richtung marschieren. Das ist nämlich wieder das nächste Tückische. Es gibt dann ja oft so das Leid aufbegehren dagegen und marschiert genau in dieselbe Richtung. Es ist überhaupt wachsam sein, bitte, wo äußerlich zwei Gegner gegeneinander stehen und sie befetzen und konträr sind, das arbeiten meistens genau in dieselbe Richtung. Das ist fast immer. Also was weiß ich, nehmen wir im Großen, also der stark arimanische Impuls, der unter neben vielen anderen auch, aber von Amerika drüben kommt und das, was an terroristischem da von Al-Qaida oder sonst was kommt, das sind genau dieselben arimanischen Kräfte, die miteinander zusammenarbeiten. Wunderbar. Das muss gar nicht eine äußerliche Verbindung sein, aber es ist genau dasselbe, was beides einfach die freie Geistigkeit letztlich in der Mitte zerstören will. Und zurückgreifen will auf alte Kräfte, wo man schon sagt, dann teilen sie es halt Luzifer und Ariman auf. Ich meine, die einen kriegen mehr der Luzifer, die anderen mehr der Ariman und die Welt ist schön aufgeteilt letztlich. Das ist also sehr, sehr interessant. Also, und da muss man also immer aufpassen, wenn so Rebellionen auch kommen und so Dinge. Also das und man merkt dann auch oft, dass dann nachher ist dann noch schlimmer. Man schaut sich nur jetzt an Ägypten. Ich meine, es ist eine sehr, sehr, sehr schwierige Situation. Aber es ist also auf einem Weg, wo es also im Moment nicht unbedingt in die bessere Richtung geht. Ja, und was war für ein Aufschrei, Revolution dort und jetzt werden sie endlich so werden wie wir, nicht wahr? Glauben wir. Wir Max und da in Europa. Endlich werden sie sich alle bekennen und der freie Mensch und Ding. Und na, es geht in Wahrheit in eine ganz andere Richtung, ganz subtil dann. Und also diese Impulse sind sehr stark. Also da muss man wirklich sehr, sehr, sehr wach werden. Und oder wenn man nimmt vieles, was auch für uns also als Anthroposophen so wichtig ist, weil wir ja natürlich auch suchen müssen irgendwo die Begegnung und das Verständnis für das, was sonst an geistigen Impulsen oder geistigen Strömungen da ist, von dem vieles also sehr, sehr schwammig natürlich ist und vieles nennt sich halt Esoterik oder sonst was sehr schwindsüchtig ist. Aber man muss ja jedenfalls ein Verständnis auch erwerben für diese Dinge. Und hier und da gibt es ja auch interessante Impulse dort, man muss auf jeden Fall irgendwo reden können mit den Leuten. Also das ist überhaupt, das glaube ich, das Wichtigste, dass man als Anthroposoph im Grunde mit jedem so reden kann, dass er es auch verstehen kann. Ich meine, man muss nicht unsere Meinung annehmen oder was wir sehen, aber dass man so mit ihm reden kann, dass er es versteht und nehmen kann. Sagt, aha, ja, du siehst das so, ich sehe das so, aber also mit Dogmatik draußen oder mit irgendwelchen Wunderlichkeiten hausieren zu gehen, das kann sowieso nicht funktionieren. Da muss man ja sagen, dass wirklich in den letzten Jahren viel, viel so, glaube ich, im ganzen allgemeinen anthroposophischen Streben passiert ist in der Richtung. Weil wenn man ehrlich ist und der Zeit zurückblickt, gab es schon Zeiten, also wo manches sehr wunderlich erschienen ist für die Außenwelt, wenn man ganz ehrlich ist. Ich meine, so im Inneren hat man sich ja recht wohl gefühlt, aber draußen haben sie sich gedacht, was ist das für ein wunderliches Glückchen, das da tut. Und eh niemand reingelassen hat. Also, aber da ist vieles in Bewegung gekommen und das muss sicher noch wesentlich mehr in die Bewegung kommen. Und das heißt, man muss, und zwar wirklich voll, ganz das Anthroposophische, nicht, ja, da hätte man vielleicht noch irgendeinen kleinen geistigen Impuls im Hintergrund, aber, und Goethe hat gesagt und so, also unter sieben Schleiern, man kann ganz offen dazu stehen, ganz nüchtern offen eigentlich dazu stehen. Das funktioniert im Grunde. Im Grunde kann man fast mit allen Menschen heute schon darüber offen sprechen, außer mit denen, die eine totale Panik vor dem Geistigen haben. Die gibt es natürlich auch. Das sind der heikle Fall, die sind der heikle Fall nämlich in Wahrheit, weil sie sehr nah dran sind. Und der Angst davor, dass das geistige Tor aufgeht. Also wenn man so nimmt, zum Beispiel so Evolutionsbiologen sind verschrien dafür, dass also alles Geistige weg. Das ist also der Satan schlechthin. Für sie, Satan gibt es natürlich nicht, aber das ist also das Unwissenschaftlichste, Böseste und sonst was. Und da sind viele darunter, die ganz nah daran sind, selbst geistiges Erleben zu haben und die sich immens fürchten davor. Weil dann natürlich ein ganzes Leben am Kopf steht, das ist ganz klar. Und das muss man sich bewusst sein, wenn man mit einer geistigen Strömung wie der Anthroposophie in Berührung kommt, dass sich das ganze Leben auf den Kopf stellt in Wahrheit. Es werden ganz andere Dinge wichtig und man muss aus ganz anderen Dingen schöpfen, als man es vorher getan hat. Und viele Dinge, die man vorher als wahnsinnig wichtig empfunden hat, kommt man darauf, dass die eigentlich höchstens eine nette Garnierung sind des Lebens, aber nicht mehr. Und, auf das, und vor allem, dass man viele Überzeugungen, die man vorher fest vertreten hat, einfach sehr, sehr relativieren muss. Nicht muss, weil es einem irgendwer aufzwingt, sondern was noch viel schlimmer ist, muss, weil man selber erkennt, dass man es muss. Und dann kann man nicht erinnern, weil vor sich selber davon erinnern ist sehr schwer. Das heißt, im Grunde die so ganz vehement gegen das Geistige wettern und kämpfen, mit denen man überhaupt nicht reden kann, das sind die, die eigentlich immense Angst vor ihrem eigenen Ich haben, dass das durchbrechen könnte zum ganz Aufwachen. Und die mit allen Nägeln das finden können, das Tor zur geistigen Welt zunageln wollen. Das ist einfach, auch mit, man muss es sehen, mit einer fast gewissen inneren Notwendigkeit, weil wir haben im Mysterium der Arme zum Beispiel die Begegnung mit dem Doppelgänger. Ich meine, jetzt haben wir es versucht, ein bisschen dramatisch zu machen, aber in Wahrheit sind solche Dinge, überhaupt wenn das solchen Menschen passiert, noch viel, viel dramatischer. Ich meine, sehr locker ausgedrückt, die knallt es auf den Boden, aber wie? Wenn das wirklich passiert. Weil erkennen, dass also jetzt der ganze Lebensweg, den sie bis zu dem Moment so hingegangen sind, einfach ein atemloses Rennen in die verkehrte Richtung war, im Grunde. Und, naja, klar, davon erinnern von dem. Und das ist hochdramatisch. Ich meine, das ist natürlich einfach liegt im Schicksal, wie sie das die Menschen mitbringen. Und in meiner Auseinandersetzung mit solchen Menschen hat er dann wenig Sinn, du kannst nur reden lassen und zur Kenntnis nehmen. Ich meine, man muss was dagegen setzen, wenn sie irgendwie, was dann auch oft der Fall ist, mit irgendwelchen Verleumdungen oder solchen Dingen kommen, dann muss man ganz klar einfach rechtliche Schritte wirklich setzen, also wirklich ganz was Äußerliches. Das ist sogar dann besser, also jedenfalls ja nicht innerlich in irgendeinem Hass oder was gegen den kommen, das wäre das Allerschlimmste. Also innerlich kann man ganz entspannt sein und dann kann man sagen, so, da stellen wir da jetzt ein Regelwerk entgegen, mit dem wir dann mal fertig werden. Das schadet ihm dann nämlich auch gar nicht, da gegen auch so ein Regelwerk anzurennen und vielleicht einmal ein Rechtssystem aufzuwachen. Also das kann durchaus einmal notwendig sein, aber ansonsten, solange es also nur so vor sich hinspinnen, kann man es spinnen lassen. Also irgendwann werden schon drauf kommen. Also eben, wenn man muss ja denken, solche Menschen brauchen dann auch Zeit, um zurückzulaufen. Ja, also da muss man einmal Zeit geben, dass sie sich einmal dort jetzt irgendwo hinsetzen auf einen Fels und sagen, mir hängt die Zunge raus, es ist alles eine Katastrophe, was tue ich? Ja, am besten, ich gehe den Weg wieder zurück und nehme dann irgendwann dort in 5 Kilometer die andere Abzweigung. Aber dazu brauchen sie Zeit. Und die muss man den Menschen geben. Das ist also überhaupt ganz wichtig. Menschen, die zur Anthroposophie begegnen in irgendeiner Form. Man muss sie einmal so nehmen, wie sie sind. Und man muss ihnen nicht irgendwas beweisen wollen oder sie von irgendwas überzeugen wollen oder wenn man es eh gut meint und schaut, da ist doch und so weiter und so weiter und schwafelt es voll von oben bis unten. Also bei manchen wird man es eh gleich merken, dass das überhaupt kein Erfolg hat, sondern dass dann nur die Haare aufstellen. Aber auch bei welchen, bei denen man es nicht gleich merkt. die aber innerlich einfach noch nicht so weit sind, erzeugt man dann eher immer mehr Ablehnung und Zumauern, als dass man ihnen irgendwo einen Weg hinleitet. Also das erfordert ein sehr, sehr subtiles Verhalten und ein sehr wirklich eingehen können auf den anderen Menschen, ihn einfach versuchen, ganz so zu nehmen, wie er ist, ihn wirklich einzutauchen sozusagen in den anderen. Ich meine, das müssen wir als Anthroposophen ja im Grunde sowieso immer. Ich meine, um was geht Anthroposophie? Um Anthroposophie geht darum, zum wirklichen Menschentum zu finden, zum eigenen und zu dem des anderen in Wahrheit. Also Erkenntnis, aber tätige Erkenntnis des Menschseins, des Menschentums überhaupt, des Menschlichen überhaupt. Das ist der Kern. Also, das heißt, dann ist die wichtigste Übung sogar, sage ich mal, für unsere heutige Zeit, die wichtigste Übung ist, oder die wichtigste Frage sich zu stellen, wie spreche ich mit, also als Anthroposophen jetzt, wie spreche ich mit Menschen darüber, die keine Ahnung davon haben, die gar nicht wissen, dass das gibt, wo man aber doch vielleicht merkt, der sucht irgendwas Geistiges. Wenn es ein Mensch, oder auch zu erkennen bei einem anderen, der sucht im Moment noch gar nichts Geistiges, der muss vielleicht einmal jetzt richtig in den Materialismus eintauchen, um wach zu werden. Der ist vielleicht in der nächsten Inkarnation dann dran. Das hat gar keinen Sinn, der muss erst schauen, dass er da einmal ankommt. Ich meine, es gibt viele Menschen in unserer Zeit heute, die wirklich erst da ankommen müssen und für die der Materialismus gut ist. Sie brauchen ihn. Den darf ich ihm gar nicht wegnehmen. Ich meine, ich kann ihm trotzdem einmal was vom Geistigen erzählen, aber ganz, ganz frei lassen, aus der Ferne, wird ihm auch nicht weiter stören. Er wird halt sagen, aha, ja, und dann trinkt er sein Bier und das war's. Aber der wird sicher sich nicht streuen, weil so ein Blödsinn, das ist viel zu anstrengend. Ich sage, aha, ja, zum Spinner.
Was spielt heute
ja
im Fernseher?
Ja, genau. Ich weiß nicht, was im Fernsehen spielt. Ja, also, das ist in unserer Zeit also überhaupt das Wichtigste und da müssten wir als Anthroposophen, sage ich mal, das Musterbeispiel sein. In dieser praktischen Menschenerkenntnis, in dem praktischen Umgehen mit den anderen Menschen, da steckt nämlich erstens das wahre Schöpferische drinnen, weil alle sozialen Zusammenhänge sind heute davon abhängig, dass dieser schöpferische Impuls aus dem Ich hereinkommt. Also wo ich nach irgendwelchen gesellschaftlichen Regeln nur gehe, wird es nicht funktionieren. Wenn ich nur im Formalen mich halte, egal ob das also die bürgerlich-formalen Regeln sind, ob das die anthroposophisch-formalen Regeln, ob das die christlich-kirchlich-formalen Regeln sind, wie man halt so als Christ sich verhält oder wie man als Anthroposoph sich verhält oder wie man als Bürgerlicher sich verhält oder wie man als Sozialist sich verhält, die haben nämlich genauso ihre Regeln, die sind ja auch Erzkonservative in Wahrheit bis zum geht nicht mehr. Ja, da lebt nichts was drin. Wir müssen heute einfach die Art, wie wir mit anderen Menschen umgehen, jetzt im Moment finden, das, was Steiner schon in seiner Philosophie der Freiheit eben die moralische Intuition nennt, das müsste eigentlich jetzt schon der Standard sein. Nein, ist noch lange nicht, aber da müssen wir vorangehen können irgendwo. Also das ist ein Hauptübungsfeld, sage ich mal, was heißt Hauptübungsfeld, ein Hauptschulungsgebiet für uns als Anthroposophen und hat zugleich eine unglaubliche praktische Bedeutung. Also, weil, wie soll ich sagen, jede Schulung, wo ich im Kammerl sitze und irgendwas tue, hat für sich hat wenig Sinn. Das, auch nicht, wenn 20 dabei sitzen. Ich muss dieses es wirklich im Leben drinnen haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist ganz wichtig. Das, ich meine, natürlich muss man seine Meditationen daneben machen und soll sie machen, das ist gar keine Frage. Aber man muss wissen, die eigentliche geistige Aufgabe und der Prüfstein ist immer im unmittelbaren Leben, dort misst sich's. Ich meine, was ich in der Meditationsstunde erreiche oder nicht erreiche, ist, ist völlig unwichtig, wenn es mir nicht hilft, also irgendwo den Menschen draußen anders zu begegnen und insbesondere den Menschen draußen anders zu begegnen. So zu begegnen, dass ich sie aufnehmen, annehmen, erkennen kann, ihnen etwas geben kann und sie es auch nehmen können, weil zum Geben gehört auch immer ein Nehmen dazu. Also das heißt, ich muss auch etwas sagen, ich gebe. Ich gebe aus meinem Überfluss heraus und ihr müsst es so nehmen, wie ich das gebe. Und sonst seid ihr nicht würdig, es zu nehmen. Na Quatsch. Quatsch. Ich meine, das ist reine Eitelkeit. Ich meine, da ist dann schon der Luzifer ganz stark drinnen. Ich meine, wenn ich was gebe, muss ich es so geben oder mich zumindest bemühen darum, es so zu geben, dass es der andere in irgendeiner Form auch nehmen kann, sonst ist es völlig wertlos. Und das heißt, ich muss es immer dem ich es gebe, anpassen. Das heißt, ich muss Anthroposophie, die ich gebe oder versuche zu geben oder den geistigen Impuls, der damit verbunden ist, so geben, dass die, die gerade da sitzen, es nehmen können. Ich hoffe, das gelingt jetzt ein bisschen. Aber ich meine, das wird einem nie total gelingen. Ich meine, wenn 1% gelingt, ist es eh schon viel. Und ist es schon toll, aber das 1% sollte drinnen sein. Und das heißt, man muss wissen, dass man da sehr, sehr lebendig werden muss in der Art, wie man es tut. Und sich ganz anpassen muss, eben auch dem Menschen oder dem Menschenkreis, dem ich da versuche, etwas zu geben. Und man muss andererseits, man muss auch geben, weil die geistige Arbeit besteht darin, eigentlich eine gewisse Fülle zu entwickeln, die überströmen muss und soll, sonst ist sie nicht da. Also das heißt, ich kann nicht geistig arbeiten im Grunde und so geben, ja, aber für mich habe ich jetzt geistig dieses und jenes erreicht in meinen Meditationskammern. Ja, selbst wenn ein Einsiedler in seiner Zelle sitzt im Wald, wenn er es richtig macht und meditiert, dann meditiert er wirklich für die ganze Welt und kann ja auch etwas geben. Aber wenn er es nur für sich in sein Kammerl tut, zu seinem eigenen geistigen Fortschritt, dann ist es in Wahrheit ein geistiger Rückschritt. Egal welche Erlebnisse er dabei hat. Er kann sehr wohl dann zu so hellsichtigen Erlebnissen kommen. Das, um Gottes Willen, zu hellsichtigen Erlebnissen zu kommen, ist ja gar nicht so schwer. Ich meine, das schwer ist es nur, es gibt einen einzigen Schulungsweg, bei dem es schwer ist, dorthin zu kommen. Das ist der anthroposophische. Das ist wirklich der einzige, den ich kenne, bei dem es schwer ist, zu hellsichtigen Erlebnissen selber zu kommen. Ich meine, wenn man die ganzen östlichen Schulungswege nimmt, 3 Wochen Schulung und du hast mit Sicherheit irgendwelche eigenen geistigen Erfahrungen, aus welcher Sphäre heraus sie sind und ob du irgendeine Idee davon hast, mit was du es zu tun hast, ist ein anderes Kapitel. Aber es ist also im Grunde sehr, sehr leicht, gerade in unserer heutigen Zeit. Es ist sehr leicht in Amerika drüben, bei den Amerikanern sind viele dabei, die das schon natürlicherweise haben, die dann mal zum Psychiater rennen, weil sie natürlich keine Ahnung haben, was das eigentlich ist. In Wahrheit sind es geistige Erlebnisse, die sie haben. Also sehr, sehr viele Dinge, die aus karmischer Rückschau zum Beispiel kommen, das ist ganz deutlich, die Leute dann verfolgen und traumatisieren, eben weil sie halt nicht bewusst umgehen damit können. Das heißt also darum ist die ganze Geschichte mit der Hellseherei oder so eine sehr, sehr gefährliche, auch wenn sie eben nicht so systematisch und langsam entwickelt wird wie in der Anthroposophie, wo das Letzte und vielleicht Unwichtigste ist. Bitte.
Welche Rolle spielt jetzt die anthroposophische Gesellschaft bei den Dingen, die Sie jetzt so in den letzten Gedankengängen also hereingestellt haben?
Naja,
ich sage jetzt ich als Anthroposoph, ja, oder ob ich sage ich als Gesellschaftsmitglied, also können Sie da das noch ein bisschen...
Naja, ja, also... Es spielt also für jeden einmal natürlich eine Rolle, der sich mit Anthroposophie beschäftigt. Das heißt also, egal ob innerhalb als außerhalb der Gesellschaft. Es ist nur, wie soll ich sagen, für den Anthroposophen innerhalb der Gesellschaft ist die geistige Verpflichtung, das wirklich ganz ernst zu nehmen, noch wesentlich größer. Weil er damit natürlich immer auch eine Mitverantwortung für die ganze Gesellschaft. Das heißt sozusagen für diese körperliche Hülle, wenn man so will, für dieses Wesen Anthroposophie, also mit übernimmt, eine Verantwortung dafür mit übernimmt. Und die habe ich in dem Sinn, wenn ich außerhalb der Gesellschaft stehe, nicht. Die habe meine eigene geistige Verantwortung, natürlich. Und wenn ich was schief mache, dann habe ich auch die karmischen Folgen zu tragen, aber dann habe ich sie zu tragen. Aber wenn ich es innerhalb der Gesellschaft gewisse Versäumnisse mache, und wenn es namentlich eine größere Anzahl von Menschen ist, die kleine Versäumnisse machen, aber die summieren sie, dann ist das etwas, was also ein gewaltiges Gift in die ganze Gesellschaft hineinträgt. Das ist also so wie weiß ich nicht, ein Ekzem, das sich am ganzen Körper entwickelt irgendwo. Und das so nicht tödlich ist, keineswegs, aber das so immer vor sich hinschwelt und das immer juckt irgendwo und das man mit jedem Kratzen weiter verträgt. Also, aber umgekehrt kann auch jeder Heilfaktor für das Ganze werden. Wenn er also sehr, sehr bewusst das lernt, und ich glaube, das Allerwichtigste ist, das ist wirklich diese Begegnung von Mensch zu Mensch innerhalb der Gesellschaft, aber auch als Gesellschaftsmitglied eben mit den Menschen außerhalb. Dass ich da wirklich hereinbringe, dieses intuitive Element, das intuitiv nämlich den anderen erkennen, dadurch kommt nämlich die moralische Intuition, woraus er kommt, die kommt in Wahrheit dadurch, dass ich intuitiv in den anderen eintauchen kann. Und sozusagen bis zu einem gewissen Grad, das geht natürlich heute noch nicht ganz voll wach bewusst, das ist schon klar, das geht schrittweise nur. Aber ich muss damit anfangen, zumindest. Naja, so wie wir es bei unserem Mysterien-Drama machen, so hupfen wir ins Wasser rein, keine Ahnung, ich weiß nicht, was rauskommen wird, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, fangen wir an zu tun. Und ich will bewusst nicht einbeziehen, was wer wo darüber gesagt hat und was alles an Überlieferung darüber gibt, das ist alles, nein, wenn ich sage Müll, ist das falsch, aber für uns ist es Müll, weil wir nichts anfangen können damit, oder es würde uns blockieren, dann gehen wir noch Regeln vor und basteln irgendwas zusammen und dann hat uns der Ariman, dann hat uns mit Sicherheit der Ariman und dann baut er sein Drama und macht sich sein Porträt wahrscheinlich besonders schön im Stück. Aber ein bisschen Eitelkeit von Luzi Stahl da auf ihn zu, glaube ich, immer ansprechen. Aber das heißt, den Mut zu haben, in der Begegnung mit den anderen Menschen, alle diese Regeln, die man so einfach zu denen man erzogen ist. Nicht, ich habe nicht im Kopf jetzt, ich muss dem so oder so begegnen, aber man ist es so gewohnt, man hat so gewisse Gewohnheit, gesellschaftliche Regeln. Und man macht sie mechanisch, in Wahrheit. Das ist das Tödliche. Das ist heute das Tödliche, dass man, nicht weil gute Gewohnheiten sind gut, aber da muss man sich selber anerziehen, nicht weil sie einfach so langsam eingesickert sind und da drinnen leben. Das ist die große Problematik heute im Übrigen auch in der Erziehung der Kinder und namentlich im Umgang dann mit den Jugendlichen. Ich meine, sie rebellieren absolut und mit absolutem Recht dagegen, wenn man ihnen sozusagen einfach traditionelle Formen aufzwingen will. Weil sie spüren, es ist nicht echt und das hat mit mir nichts zu tun und das gehört eigentlich weg. Nur das Problem ist, wenn ich dann keine Menschen habe, die selber jetzt so schöpferische Impulse im Umgang mit den anderen Menschen reinbringen, wenn ich die nicht als Vorbild habe. Als Vorbild ist es nämlich völlig freilassend. Der zwingt mich zu gar nichts. Ich meine, ich merke nur, an dem baut er. Der Mensch beeindruckt mich irgendwie, wie er einfach mit anderen Menschen umgeht und so. Und das kann ein Beispiel werden. Aber mit Regeln, und das musst du so machen und so machen, da pfeifen sind schon immer kleinere Leute drauf. Und mit Recht. Mit absolutem Recht. Wenn wir sie nur drin mit was, weil man es immer so getan hat, das funktioniert heute in Wahrheit überhaupt nicht mehr. Also das ist das eigentlich Schöpferische. Mir hat unlängst der Vortrag, wie ich hingezogen war, hat mir einer gefragt, weil ich auch ein bisschen also von dem Schöpferischen und so, dass durch das Buch gerade der schöpferische Impuls hereinkommt, und dann gefragt, ja, aber ich habe eigentlich mit dem Schöpferischen so gar nichts zu tun, ich bin kein Künstler und wo ist das bei mir? Also habe ich jetzt sozusagen kein Ich oder so. Oder? Das ist ja blöd, weil ich sage, das Ich lebt eigentlich nur von dem Schöpferischen. Also das Ich ist das Tor des Schöpferischen. Ich meine, da kommt nur was Schöpferisches. Ich kann beim Ich nicht sagen, es ist breit, groß, kurz, lang, dick, dünn. Ich kann es eigentlich überhaupt nicht bestimmen. Ich kann nur sagen, es ist tätig und es ist schöpferisch tätig. Und das Erste, was es tut, es schafft sich selber mal. Immer wieder neu und schafft sich immer wieder um. Daher muss es an der eigenen Entwicklung ununterbrochen arbeiten, sonst ist es kein Ich. Da wir doch alle ein Ich haben, die meisten Menschen zumindest, das manchmal auch nicht so ganz eingreifen kann bei manchen, aber indem wir ein Ich haben, hat jeder das einmal. Also dieser schöpferische Impuls ist da bei jedem, auch wenn er dann sehr stark erstickt wird durch die ganze Hülle, die rundherum ist. Und das müssen wir halt heute immer mehr merken, dass wir diese Hülle dann sprengen müssen. Jedenfalls diesen Krust auf der ganzen Sache. Ohne deswegen aber jetzt gleich so ein ganzes Gebilde, wie zum Beispiel eine Gesellschaft, zu zerbrechen. Das ist die Kunst, etwa, weil wenn man in die Luft springen, ist wieder leicht. Also es geht darum, das Ganze von den Krusten zu befreien, von den inneren, von den äußeren Krusten, von der Sklerose sozusagen zu befreien, ohne gleich wieder in einen luziferischen Fieberwahn zu verfallen. Also es ist natürlich immens schwierig und es gibt kein Patentrezept dafür. Es gibt, jeder Mensch, jeder Anthroposoph, sage ich einmal, muss das in jedem Moment selber finden, den Moment, wo der ist, der zwischen dem Alemannischen und dem Luziferischen ist, in der Begegnung zum Beispiel mit dem anderen Menschen. Spielt nämlich beides mit. Mag ich zu starre Regeln, bin ich zu formal in der Begegnung mit dem anderen, weil man es eben als Anthroposoph so tut oder als Bürgerlicher so tut oder als Christ so tut, dann hat mich der Ariman. Wenn ich da nur schwelge in irgendwas und in Wahrheit das alles gar nicht ernst meine, dann hat mich der Luzifer schon irgendwo so im Augenblick des Gefühls überschwang, hinter dem aber keine Substanz ist. Ja, ich bin so froh, dass Sie da sind und ja, wir werden das tun gemeinsam. Und morgen ist schon wieder längst vergessen, ist schon wieder die Luft völlig draußen. Das ist ein Strohfeuer. Das ist große Begeisterung, aber das ist eine Beluziferung eigentlich und keine Begeisterung.
Das war jetzt wortschöpferisch. Beluziferung.
Ja, also Selbsterkenntnis in der Begegnung mit den anderen, am anderen, das ist, ich möchte fast sagen, das ist mein unmittelbarster Zugang zur Anthroposophie. Und dazu ist das, was Steiner gegeben hat, als Werk gegeben hat, ist einfach eine Orientierung, eine Stütze, ein Mittel, an dem man Bewusstsein erwerben kann, aber wo ich auch genau wissen muss, in dem Moment, wo ich als Mensch gefordert bin im Umgang mit den anderen Menschen, muss ich alles selber finden. Und das hilft mir kein einziger Ausspruch von Steiner dabei, in Wahrheit. Da stehe ich ganz allein mit dem anderen da und muss die Brücke zu ihm finden, intuitiv. Und jede wie soll ich sagen, eine Regel, die mir in dem Moment einfällt, weil ich es einmal gelernt oder gelesen habe, ist eigentlich störend. In Wahrheit. Aber was ich lernen kann am Werk Steiners, ist, wenn ich selber jetzt, wenn so ein Impuls dann wirklich hereinkommt, und das gerade im sozialen Zusammensein ist die größte Chance, es hereinzubringen. Ich meine, nicht jeder von uns wird ein großer Künstler werden und da ist auch gar nicht notwendig. Die wichtigste Kunst ist halt die soziale Kunst. Das heißt, das Leben mit den anderen Menschen, das ist das Um und Auf. Weil da grieselt es überall und es grieselt, weil wir aufwachen müssen. Dafür, dass eine andere Quelle da sein muss, eben die wirklich aus dem Ich heraus. Und wenn wir anthroposophische Gesellschaft, das ist vielleicht jetzt einmal den Gedanken, den ich so nach dem ersten Vortrag mitgeben will. Wir werden dann im nächsten Vortrag nach Weihnachten noch konkreter so auf praktische Fragen eingehen. Aber ich wollte jetzt einmal so ein bisschen ausloten, das geistige Umfeld. Wenn wir etwas leisten können als anthroposophische Gesellschaft, dann ist es, glaube ich, wirklich noch mehr zu lernen, im Inneren miteinander umgehen, wie im Umgang mit der Welt draußen, dieses, intuitive Erfassen des anderen Menschen. Und zu wissen, ich muss Anthroposophie so geben, wie ich als Individuum sie dir als Individuum geben kann. Und das wird auf eine Art sein, die einmalig und unwiederholbar ist. Und an anderen muss es ganz anders geben. Und wenn jetzt ein paar da sitzen, ist es wieder was Einmaliges, wo jeder irgendwo hoffentlich angesprochen ist, da muss ich wieder anders arbeiten. Das ist dann noch schwieriger, weil jetzt der eine braucht es eigentlich so, der andere braucht es so und der andere vielleicht diametral entgegengesetzt und man muss es jetzt irgendwo abspüren. Und das ist auch die Kunst, wie soll ich sagen, wenn man von einer Menschengruppe über Anthroposophisches oder so spricht, das irgendwie versuchen zu spüren, die Menschen, die da sitzen, sie wirklich als Menschen zu spüren. Und ich meine, das ist die Genialität, die im Steinlein so großem Maße hatte. Und das kann man zum Beispiel, daran kann man so viel lernen. Einfach zu spüren, er hat über ein und dasselbe Thema an so vielen Orten oft gesprochen. Und es ist ganz anders, es ist jedes Mal ganz anders. Manchmal sogar bis zur scheinbaren Widersprüchlichkeit, die aber nur daraus hervorgeht, weil es einfach von einer anderen Seite beleuchtet ist, die halt gerade für das Publikum dort zutreffend war. Das kommt also besonders bei den Vorträgen natürlich heraus. Bei den Schriften wendet man sich an im Grunde letztlich die gesamte Menschheit, aber an einer notwendig diffusen und damit also sehr abstrakt, viel abstrakteren Weise, die aber hilft, sehr gedankenklar zu formulieren. Weil es kann natürlich, in den Schriften kann man noch gedankenklarer formulieren als so im gesprochenen Wort. Und vor allem, weil das gesprochene Wort, wenn man es hört, akustisch wahrnimmt, mit der Gestik mitnimmt, ja noch ganz was anderes ist, als wenn man es dann als Text vor sich hat. Ich meine, das kann bis zu dümmsten Auslegungen da kommen irgendwo, weil was vielleicht ironisch gemeint ist und eigentlich genau das Gegenteil ausdrückt von dem, was man vielleicht auch herauslesen könnte. Und wenn man dann anfängt, anthroposophische Theologie zu betreiben, nein, Steiner hat das so gemeint, nein, aber ich sage, er hat das so gemeint, na dann ist es schon vorbei. Also das ist was, was man eigentlich völlig streichen kann. Da sind wir im alemannischen Impuls drinnen. Ja, aber das in der Begegnung innerhalb der Gesellschaft zu suchen, zu finden, sie auf das einfach zu verlassen. Es gehört einfach dieser Mut dazu, zu sagen, ich stehe jetzt vor dir und ich weiß eigentlich gar nichts. In dem Moment weiß ich eigentlich gar nichts. Mir geht es immer so, wie ich das so zu einem Vortrag mit der Vorstelle. Ich denke mir eigentlich immer vor, eigentlich weiß ich jetzt gar nichts. Eigentlich weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen werde. Nein, es ist wirklich so. Es ist wirklich, ich meine, ist auch ein Lernprozess. Ich weiß, wie ich angefangen habe, Vorträge zu halten, habe ich. Jetzt zeigt es, dass ich jetzt was Persönliches sage, aber es gehört vielleicht in das Thema rein. Habe ich mir das natürlich Manuskript über Manuskript und genau, weil dass ich mich ja nicht irre und ja nicht stecken bleibe und da vielleicht da vorne stehe und keine Ahnung habe, was ich weiter erzählen soll. Also dann muss da alles genau stehen. Wie war das jetzt wirklich, wie ist die Jahreszahl? Wenn es mir halt nicht einfällt, fällt es mir halt nicht ein, aber so ist nicht so wichtig. Es geht vielmehr darum, die Menschen zu spüren, mit ihnen in ein wirkliches Gespräch zu kommen. Es sollte eigentlich nicht ein Vortrag sein, wo einer da oben vorträgt und den anderen was voranträgt, sondern es muss eigentlich ein gemeinsames Gespräch werden. Und das spürt man so stark bei den Vorträgen Steiners, aber dass das drinnen ist. Wenn man die wirklich versucht, sie lebendig zu machen, sie ein bisschen zu versetzen in die Situation, spürt man einfach, da werden fast spürbar die Menschen, die da drinnen sitzen bei den Vorträgen nämlich. Nicht nur das Thema, sondern man spürt eigentlich dahinter, da sitzen ganz bestimmte Menschen, die das jetzt hören und die das jetzt so erklärt brauchen. Und an einem anderen Ort sind wahrscheinlich ganz andere Menschen gesessen, die haben eine ganz andere Stimmung innerlich, eine ganz andere Erwartungshaltung, ganz was anderes, die sie brauchen. Ja. Und das ist wichtig und das ist eigentlich also die große Aufgabe, die natürlich jeder Anthroposoph einmal, jeder Mensch, unabhängig, ob er Gesellschaftsmitglied innerhalb, außerhalb ist, einmal üben kann, die wir aber natürlich im großen Stil also vorleben könnten als anthroposophische Gesellschaft, also so ein großer, als eine Institution, die es einmal schafft, wirklich menschlich zu sein, nicht arimanisch zu sein. Das, Weil bis jetzt sind im Grunde alle Institutionen etwas Alemannisches. Das hat so im Wesentlichen eh begonnen mit den römischen Institutionen. Ich meine, vorher gab es eigentlich solche Institutionen in Wahrheit nicht. Es gab Gebilde, aber selbst wenn man sowas nennt wie ägyptische Staatsgebilde oder sowas, das ist kein Staat in unserem Sinne. Das ist noch ganz was anderes. Und das ist auch keine so eine Gesellschaftsordnung. Das ist dann mit dem Römischen Reich ist das ganz stark aufgekommen. Da kommt halt einfach schon ein starker alemannischer Impuls hinein. Und heute gibt es praktisch keine Institution, die nicht stark alemannisiert ist. Und das Schlimme ist dann, dass es zu fast 99% alemannisiert ist. Ein bisschen was muss ja drin sein, sonst wäre es gar keine Organisationsstruktur, sonst hätten wir sie nicht, sonst hätten wir auch keine Gesellschaft, auch keine anthroposophische. Also sagen wir, Aviman, danke, du darfst, aber nur ein bisschen, ein kleines bisschen. Genauso wie der Luzifer auch darf, aber auch nur ein bisschen. Manchmal darf er ja sogar in den Sonnentempel rein, so ein bisschen kurz einen Flügel hineinhalten, aber dann fliegt er schon wieder raus. Also wir brauchen eben diese Auseinandersetzung mit den Widersachern, aber wenn wir lernen, wirklich eine Institution daraus zu machen, die so lebendig zugleich ist, dass sie es schafft, sich mit der Welt draußen, nämlich so zu verbinden, wie wir uns als einzelner Mensch mit dem einzelnen Du gegenüber verbinden können. Wenn wir es schaffen, dass die Gesellschaft so einen Charakter bekommt, allmählich, was ist sicher ein weiter Weg, eben Ansätze sind durchaus sichtbar. Ich meine, in der Vergangenheit, also selbst noch zu Steiners Zeit und dann vor allem in der Zeit nach Steiners Tod, also kurz nach Steiners Tod, war genau das Gegenteil der Fall. Das muss man sehen, da war also ein immenser Impuls der Alemannisierung drinnen in der ganzen Gesellschaft und einer totalen Abgrenzung von der Welt draußen auch. Und dafür aber innerlich Mord und Totschlag. Ich meine, wir sind unter uns, also dürfen wir offen reden. Gibt es in fast allen Gesellschaften überall, wenn eine Gesellschaft ein bisschen größer wird, gibt es Mord und Totschlag. Aber man kann ja mal schauen, ob man das überwindet. Und es ist ja vieles überwunden worden und dass der Weg weitergeht. Und das wäre überhaupt die größte Aufgabe, sage ich mal, der anthroposophischen Gesellschaft, ein sichtbares Muster dafür zu werden, dass man eine Institution auch ganz anders handhaben kann, sodass wirklich das Menschliche daran spürbar wird. Und greifbar sozusagen fast wird. Ich meine, das ist eigentlich die Aufgabe der Anthroposophie, insgesamt, also dieses Menschliche zu erwecken in uns. Eben nicht mehr das alte, nur Göttliche, wo die Götter alles tun, aber auch nicht das arimanische Untermenschliche oder das luziferisch Übermenschliche, sondern das wirklich Menschliche, in dem aber die höchste Geistigkeit letztlich irgendwo auch hineinkam. Und ich meine, ich weiß, das ist jetzt ein Riesenziel und ein Fernziel. Also es geht da nie bei Idealen, wenn man das als Ideal ansieht, geht es ja auch nie darum, dass das heute oder morgen oder überhaupt genau so erreicht wird. Aber es kann eine Orientierungslinie sein. Und man kann einmal zumindest messen daran, ist das, was jetzt passiert, geht es in die Richtung oder geht es nicht in die Richtung? Weil wir brauchen halt immer wieder ein bisschen Orientierung, um aufzuwachen. Weil wir uns wieder, wie gesagt, an so vielen Gewohnheiten einfach, man tut so viele Dinge einfach gewohnheitsmäßig, auch im gesellschaftlichen Zusammenhang und merkt vielleicht gar nicht, dass da oft, obwohl es so nebensächlich ist und trotzdem ein großes Übel drinnen ist. Also, aber das kann eh nur jeder Einzelne an den Platz entdecken, wo er halt Zugang hat und wo er sieht, dass das, also es gibt keine allgemeine Diagnose da sozusagen oder kein allgemeines Heilmittel, sondern da muss wirklich jeder an seinem Fleck mitarbeiten und kann auch mitarbeiten. Also so wie, und das führt mich auch wieder zurück zu dem, welche Bedeutung hat das als anthroposophisch Strebender außerhalb oder innerhalb der Gesellschaft steht. Man kann, wenn man innerhalb der Gesellschaft steht, wenn man nicht danach trachtet, seine eigenen Fehler in den Griff zu kriegen, kann man der Gesellschaft selber gewaltigen Schaden zufügen. Man kann aber, und das ist das Positive daran, umgekehrt der Gesellschaft sehr, sehr viel Kraft zuführen. Und unter Umständen als Einzelner auch sehr, sehr viel Kraft. Also es ist nicht so, dass ich ja, bin schon wieder so ein Zwutschke und was kann ich schon machen und was soll ich jetzt das alles nicht ändern können. Auf das braucht man gar nicht denken. Man muss sich ändern und in sich Kräfte entwickeln, aus denen man etwas geben kann. Und das wird wirken. Wie groß es wirkt, wie klein es wirkt, wird man nachher sehen. Und das sagt Steiner immer wieder bei den ganzen geistigen Übungen, also auf den Erfolg, den sichtbaren Erfolg, kommt es nicht an. Wenn ich sage, so, aber jetzt habe ich das ein Jahr schon gemacht, jetzt will ich ja endlich was sehen davon. Ist schon vorbei. Vielleicht sehe ich nichts. Vielleicht komme ich 5 Minuten vor meinem Tod drauf. Eigentlich ist Gewaltiges weitergegangen. Weil ich damals das oder das in die Wege geleitet habe. Und viele andere haben dann mitgeholfen und sind aufgesprungen. Und aber es war notwendig, dass einer den Impuls, den Anstoß gegeben hat. Das ist alles nichts, was man jetzt messen kann mit der Stoppuhr, wann die sichtbaren Erfolge herauskommen, das ist auch klar. Das ging ja gar nicht, also dann wäre es arimanisch vorherberechenbar, aber man muss es ins Leben bringen und dieses Leben kann jeder hineinbringen. Etwas aus einer Eizelle kann so viel entstehen, ein ganzer Mensch, wenn es richtig geistig befruchtet wird. Jetzt sage ich in dem Fall wirklich geistig befruchtet wird. Das heißt, ein Einzelner kann vieles in die Wege leiten. Ich meine, das hat Steiner selber damals versucht, als er sich mit der Gesellschaft verbunden hat, mit der Weihnachtstagungsgesellschaft. Und große Opfer auf sich genommen hat dafür. Große Opfer. Und dafür, wenn man so will, belohnt wurde oder begnadet wurde durch, dass das geistige Tor noch weiter aufgegangen ist, weil die Fülle, die dann namentlich im Jahr 1924 an geistigen Impulsen hereingekommen ist, ist ja gigantisch, das ist ja unglaublich, aber dann war es eben auch aus. Also er hat sein Leben eigentlich letztlich geopfert dafür, um da diese Gesellschaft als Gesellschaft am Leben zu erhalten. Weil sie war eigentlich daran zu sterben, im Grunde. Und das heißt also, es hätte die Gefahr bestanden, dass eben dieses Wesen Anthroposophie und dieser christlich-geistige Impuls, der sich damit verbindet, eben nicht vollkommen inkarnieren kann auf Erden. Das heißt nicht, dass nicht trotzdem etwas wirken könnte von dem Anthroposophischen, aber eben diese wirkliche Umgestaltung der Erdenwelt ist eben nur möglich, wenn die Gesellschaft als solche da ist. Und sie ist gelegt, das muss man auch ganz deutlich sagen, in die Hände von uns Anthroposophen, die wir in irgendeiner Form Mitglied der Gesellschaft sind. Also wir sind die, die arbeiten an dem Impuls und Steiner hat sich verbunden damals damit, aber man muss jetzt nicht unbedingt glauben, dass man dauernd Steiner anrufen muss, als der jetzt als Mentor da dahinter steht. Es ist etwas Eigenständiges geworden und muss es werden. Ich meine, man braucht sich ja nicht lebendig vorstellen, weil ja oft auch so Impulse sind. Ja, und Steiner und schwebt da, weiß ich nicht, irgendwo drüber und gibt halt seine Impulse herein. Ja, als einzelner Mensch kann ich zu dem Menschen oder Steiner in einen geistigen Kontakt eventuell kommen. Aber als Institution das Ganze, das ist jetzt vielleicht der Schlussgedanke für heute, sicher nicht. Und wenn, wäre es ganz falsch. Ich meine, stellt euch das nur lebendig einmal vor. Steiner, man könnte sagen, er ist jetzt wieder verkörpert. Das ist fast anzunehmen. Er hat selber mal so eine Aussage getan, dass er etwa nach 50 Jahren wiederkommen wird. Also das heißt, Steiner läuft irgendwo in der Welt oder der Frau Steiner oder es wird halt sicher einen anderen Namen, läuft das jetzt irgendwo, weiß ich nicht, in Amerika oder sonst wo herum und kommt jetzt darauf, wenn er ja ein hoher Eingeweihter ist, dass er also Rudolf Steiner war, dass er doch eigentlich jetzt eine anthroposophische Gesellschaft damals begründet hat und jetzt geht er nach Dornach hin und klopft an und sagt, grüß Gott, ich bin ein Rudolf Steiner. Ja, gut. Mehr brauche ich zu dem Thema, glaube ich, nicht sagen. Also man muss sich die Dinge nur konkret irgendwo vorstellen. Nur, nämlich warum, dass man sich nicht an irgendwelchen so Illusionen oder solchen Illusionswolken, die es ja auch vielfach gab im Gesellschaftsleben. Warum man dann, also jeder beschwert dann nämlich, wie er den großen Zugang hat zu Stein und der jetzt wirkt in der Gesellschaft und mein Gott, im Vorstand danach, weißt du, was da alles, das war ja schlimm teilweise. Teilweise wirklich schlimm. Und das bitte aber Leute, die wirklich geistig hoch entwickelt waren. Und die das nicht zustande gebracht haben damals, also nach dem Tod Steiners. Also ich meine, das war ja teilweise wirklich schlimm, da die Zeit, also dann das 35 und da hinaus, also so die Jahre nach dem Tod Steiners.
Bitte? Lucifer hat da freies Feld gehabt.
Ja, aber da sind sie hereingestürmt, die Widersacher. Alle beiden waren da in Lucifer in gewaltigem Maß und Ariman natürlich auch. Und die haben sie befetzt und sonst war fast nichts drinnen. Und selbst eben so weit entwickelte geistige Individualitäten, die zweifellos damals in der Führung der anthroposophischen Gesellschaft tätig waren, haben dem nicht standgehalten, konnten dem nicht standhalten. Also, aber da sieht man natürlich auch, also wie umkämpft so etwas ist, so ein Gebilde ist, so eine Institution ist, so etwas, was also einen starken geistigen Impuls wie den anthroposophischen Impuls verkörpern kann und herunterholen kann. Und natürlich erinnert da die Widersacher an dagegen. Und natürlich war Steiner eine gewaltige Macht, die ihnen entgegengetreten ist oder verstanden hat, sie ins richtige Gleichgewicht zu bringen. Und dass Steiner hier nicht mehr wirken konnte, dann sind sie natürlich über die ganze Geschichte hergefallen. Ich meine, das erklärt vieles von den Schwierigkeiten, die es dann insbesondere nach dem Tod gegeben hat, aber es war eben auch schon zu Lebzeiten Steiners schwierig. Also man sieht, selbst diese gewaltige geistige Macht Steiners hat im Grunde nicht ausgereicht, um das einfach zu verhindern. Und kann auch nicht gehen, weil es ist ja völlig sinnlos, wenn da einer oben steht, der jetzt alles machen muss und die anderen du brav sagen. Also das kann es ja nicht sein. Also es ist jeder Einzelne aufgerufen und das ist im Großen in der Welt heute wie im Kleineren der anthroposophischen Gesellschaft heute wirklich, es kommt auf jeden Einzelnen an. Es kommt auf jeden Einzelnen an und namentlich darauf an, wie er mit jedem anderen Einzelnen umgeht, mit welcher inneren Haltung. Also da muss man sich total prüfen. Ich meine, das heißt nicht, dass es nicht Auseinandersetzungen geben kann. Ich meine, müssen wir uns auch klar sein. Ich meine, es kann ja immer Streitgespräche und solche Dinge auch geben. Diese Äußerlichkeiten sind es nicht.
Da sitzt eine Einzelne und macht sich darüber Gedanken.
Ja.
Zum Beispiel in unserer Mysterienrahmengruppe.
Ja.
Da kann ich jeden Einzelnen wahrnehmen. Kann wirklich wahrnehmen. Ja. Ich kann aber auch wahrnehmen, vieles, was ich nicht für richtig halte. Wie geht ein Einzelner, der sich mit Anthroposophie auseinandersetzt, mit Sachen um, die er nicht richtig findet bei seinen Mitmenschen in der Gesellschaft?
Ja, also jedenfalls, man kann versuchen, mit ihm ins Gespräch zu kommen, vielleicht kann man ihm etwas klar machen, aber das ist das. Aber dann sicher nicht in der Form, du, mir ist aufgefallen, du machst da dauernd einen Blödsinn, du hast da eine völlig falsche Einstellung. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Man kann in ein Gespräch kommen und am besten dann aber gar nicht mit der Intention, ich will ihn jetzt auf eine andere Richtung bringen, weil umgekehrt kann dasselbe ja für mich auch gelten. Man muss ja sagen, die Selbstwahrnehmung ist ja dann immer die noch schwierigere. Also man erkennt sehr leicht, also den Splitter im Auge des anderen, aber den Balken im eigenen, ich meine jetzt nicht persönlich, aber das ist ganz wichtig. Also ich muss erkennen, dass wir alle diese Fehler haben und zwar in hohem Maße. Daher also eine Begegnung mit dem Doppelgänger oder was ist immer fürchterlich. Und wenn man schaut, also wie viel noch zu tun ist, der erste wesentliche Schritt der geistigen Erkenntnis ist der, dass man erkennt, wie weit man noch weg ist. Das ist einmal der Allerwichtigste, dass man sich einfach als Würmchen vorkommt. Weil das ist man auf praktisch jeder Stufe. Man ist wirklich das kleinste Würmchen. Und da kann man schon sehr, sehr weit und sehr viele Erkenntnisse und sonst was haben. Der Weg ist noch ein sehr, sehr weiter. Es sind ganz wenige Auserwählte, die schon eine Stufe weiter sind. Ich meine, Steiner selber war sicher also uns meilenweit voran, aber das, selbst das ist dann wieder eine kleine Stufe gemessen an dem, was ihm jetzt bevorsteht, als nächste Entwicklungsstufe. Da kannst du dann ja wieder sagen, ah, bin ja das letzte Zwerg da unten. Das hilft nichts. Also in der Problematik sind wir immer. Also die erste Verblendung ist die, das nicht zu erkennen, zu sagen, boah, ich bin aber weiter fünf andere auf die Scheue runter scheinbar. Merkt nicht, dass vielleicht auf einer anderen Ebene viel höher stehen als ich, weil nur auf einem bestimmten Punkt sehe. Also man kann nur versuchen, also es gibt es natürlich, klar, weil es gibt viele Verirrungen und viele Spinnereien auch, ist klar. Ich meine, gerade Menschen, die sich mit Geistigem beschäftigen, neigen natürlich auch zu Spintisieren in irgendeiner Weise zu kommen. Der Luzifer wirkt immer ein bisschen gern mit und man driftet dann immer mehr irgendwo ab und das verliert sich irgendwann. Die Gefahr ist riesig groß. Die ist riesig groß. Oder die anderen, die halt dieses Naturell nicht haben, das sind dann wieder die Dogmatiker, die sagen, der Steiner hat das da so und so und so gesagt und alles andere ist ein Unsinn. Und dann kommt der andere und sagt, nein, aber in GA 261, Seite 70 unten hat er dieses gesagt, du hast Unrecht. Na, also ist beides ein Unsinn. Also ins Gespräch kommen. Ins Gespräch, in ein ganz ehrliches Gespräch, das den anderen von nichts überzeugen will. Sondern wo du deines darlegst und seines anhörst. Vielleicht braucht er aus seiner Perspektive für seine Entwicklung gerade das. Ich meine, das ist natürlich ein Problem, jetzt, wie wenn jetzt da 10 Leute, 20 Leute beisammen sind, diese Impulse zu vereinigen. Der eine will dort hin, der andere eigentlich dahin. Aber gerade das macht es reich. Gerade das macht es reich. Und auch zu lernen, mit dem umzugehen, dass der auch seinen Freiraum hat. Und ihm zu helfen, ihn vor allzu großen Torheiten zu bewahren, sagen wir mal so. Man muss auch spüren lernen, den Unterschied, ist das jetzt etwas, was zwar mir total widerstreben würde, was aber vielleicht für ihn gut ist, oder ist das etwas, wo er vielleicht vor sich selbst davon rennt und gerade in die falsche Richtung läuft. Aber diese Dinge zu spüren, diese Dinge wahrzunehmen, das ist das Wichtige beim anderen. Eben sozusagen nicht nur so von außen zu sehen und zu hören, aha, er hat was gesagt, das missfällt mir. Da spüre ich noch, das weiß ich eh. Nein, das weiß ich eh. Aber mehr kann man nicht tun. Für den Rest muss man Zeit haben. Aber man hat alle Zeit der Welt. Das ist nämlich das Interessante. Man könnte sagen, ja, aber die Zeit drängt doch und es muss jetzt was passieren. Es muss jetzt was passieren. Aber jeder kleine Schritt, der jetzt passiert, hat die richtige Wirkung. Man muss nur eines nicht glauben, in einem Jahr wird das alles gelöst sein. Und man muss sich überhaupt keine Zeitperspektive setzen, wann das erledigt ist. Es wird dann erledigt sein, wenn es als lebendiger Umgestaltungsprozess sich in was anderes umgeformt hat. Und rein mechanisch kann ich sozusagen kann ich den Zeiger weiterdrehen und sagen, so, jetzt sind wir dort. Aber die Pflanze kann ich nicht aus der Erde herausziehen, das wird nichts werden. Der muss sich Zeit geben zum Wachsen und die eine wächst langsam, ein Mammutbaum braucht schon lange, bis er groß wird. Ein Gänseblümchen wird zwar nie so groß, aber es ist schnell heraus. Also, und das ist ganz, ganz individuell bei jedem. Also, Freiräume lassen, ich meine, man muss nur, natürlich kann es auch Menschen geben, die dann also böswillige Sachen entwickeln oder schädlich irgendwo werden oder die Gesellschaft zum Beispiel schädigen wollen oder andere Menschen schädigen wollen, dann muss man sicher einmal, wie soll ich sagen, brutal eingreifen und Stopp sagen in irgendeiner Form, das ist schon klar, da hat es gewisse Grenzen, aber das ist eigentlich immer erst eine Folge davon, dass vorher eben dieser lebendige Kontakt nicht funktioniert hat in Wahrheit. Und man dann immer mehr, dann werden einzelne ausgegrenzt und man schaut, das ist ein Spinner und ein Ding und irgendwann Natürlich fängt er dann an zu rebellieren, denkt sich, weiß nicht, was los ist. Er denkt sich, eigentlich weiß ich du alles ganz genau und denkt sich immer mehr die Spinnen und die anderen alle und dann irgendwann kommt es zur Konfrontation. Das ist, naja, da gibt es viele Probleme, das ist klar, aber wir können sie lösen. Die können wir wirklich lösen. Wir haben jeder ein Ich und da kann genau die Intuition hereinkommen, das zu lösen. Ich meine, da gehört auch einfach ein gewisses Vertrauen. Und gerade wenn ich das Christliche dazu nehme, kann ich immer wissen, dass ich damit der Christusimpuls letztlich verbinde. Weil was ist das Schöpferische, das reinkommt? Das ist im größten Sinn ist es die Christuskraft. Im Grunde, wenn es wirklich das Ich tätig ist, ist damit auch die Christuskraft in Wahrheit tätig. Es geht gar nicht anders. Also was soll da noch schief gehen? Was kann da noch schief gehen? Ich meine, ich kann nur das Tor zumachen. Ich kann nur das Tor zumachen. Also ich kann eigentlich totales Vertrauen haben. Ich sage damit nicht, dass es leicht ist. Man kann sich manche blaue Augen holen und auf die Knie fallen und es wird manche Prügeleien sicher nach wie vor geben. Da müssen wir halt durch. Das ist teilweise, wird ja eher ein Mysterium damals so gesagt sein, teilweise halt auch die Abschlagzahlungen für das, was wir in der Vergangenheit angestellt haben. Denn dem kann man, wenn man, halt können wir ja schon davor erwähnen, aber es ist immer schneller, es war schon. Und lasst uns anrennen irgendwo. Also das heißt, irgendwo kriegen wir das. In Wahrheit sind diese Sachen nichts anderes als das, was wir aus der Vergangenheit bewältigen müssen. Da können wir jetzt nicht sagen, da können wir uns noch so bemühen. Das Karma der Vergangenheit müssen wir aufarbeiten. Und das kann auf eine harmonischere oder weniger harmonische Art geschehen. Also je länger wir dem ausweichen wollen, umso schlimmer wird das Schicksal natürlich, umso brutaler wird es, je mehr wir es hinauszögern, weil es zuerst fängt an, stups, du was, du was, du was. Dann kommt der ordentliche Trend. Naja, ist ja wahr, ich meine, das braucht man sich ja nur verfolgen, es ist oft so. Manchmal kommen so kleine Dinge, geht mir eigentlich überhaupt nichts an. Und das wird dann immer stärker, wieso immer mehr, und dann beschwert man sich da immer, und dann irgendwann kommt das, wenn es halt ganz ding ist, kommt der totale Hammer drauf und dann bleibt dann nichts anderes übrig, als sich der Situation zu stellen. Und das ist dann auch gut. Also solche Schicksalsprüfungen werden wir sicher als geistig strebende Menschen vermehrt haben. Das ist auch klar. Ein Mensch, der sich geistig schneller entwickelt, bedeutet, dass er sein Karma auch schneller aufarbeitet. Das heißt, mehr mit dem Schicksal zu hadern hat. Also ich kann euch nichts Bequemes jetzt versprechen, im Gegenteil, man kann sagen, durch. Wenn man es mit ehrlichem geistigen Streben angeht, hat man immerhin noch die Chance, dass man es auf eine halbwegs tragbare Weise durchkommt. Ist nicht garantiert, aber es wird Blessuren geben, aber man wird zumindest wissen, wie man durchkommen. Also das Ausreden gibt es im Grunde keine. Gibt die Möglichkeit, es zu tun. Es ist absolute Chance da, nur wir müssen es wollen, niemand anderer kann es für uns wollen. Ich meine, das ist halt das Besondere auf unserer ganzen Erdenmission, dass wir als Menschen in die Freiheit gestellt wurden und damit es von uns abhängt, in letzter Konsequenz, ob das Ganze gelingt oder nicht gelingt. Und das betrifft jeden einzelnen Menschen. Das kann nicht jetzt Menschheit global sagen, sondern es liegt an jedem einzelnen Menschen, das liegt an jedem einzelnen Menschen letztlich auch, ob es dann die ganze Menschheit schafft. Das heißt, ich kann auch umgekehrt, ja, ich kann schon sagen, ich schaffe es halt nicht und ich mache das dort so und verzichte. Ja, aber dann schade ich auch der ganzen Menschheit, nicht nur mir selbst. Das ist. Und so ist es im Kleinen mit der Gesellschaft auch. Wenn ich es laufen lasse, schade ich nicht nur mir selber, sondern auch der Gesellschaft das Ganze. Und wenn ich etwas tue, also einen ehrlichen inneren Impuls, egal ob der jetzt großartig anerkannt wird oder nicht, oder damit auch so, egal. Wenn ich weiß, es ist was Gutes, wo ich bei ehrlichstem Bewusstsein sagen kann, ich versuche ehrlich was in die Welt zu stellen, dann muss ich und soll ich das tun. Und mehr kann man gar nicht tun. Das ist Aber das Wichtigste, das ist in Wahrheit sehr, sehr viel. Das, man sucht immer zu viel nach dem Spektakulären. Ja, das ist einmal das erste Gedankenanstöße. Im Jänner werden wir uns dann weiter vertiefen in die Praxis. Ich hoffe, dass es so irgendwie, das waren jetzt so meine Gedanken, die dazu gekommen sind als Anstoß, als Anregung einmal. Aber mir war es einfach wichtig zu sehen, dass es auf uns als Menschen einfach ankommt. Es ist nicht mit irgendeiner Formalität das Ganze zu klären, bevor wir nicht einfach als Menschen, als Anthroposophen, als geistig strebende Menschen, überhaupt als Gesellschaftsmitglieder, einfach in eine neue Dimension vorstoßen. Das ist nämlich unsere Zeit jetzt. Man muss denken, dass das zur Zeit Steiners konnte er das vorleben, aber die meisten konnten nicht mit ihm, die waren noch in totalen gesellschaftlichen Fesseln und Gewohnheiten drinnen. Und sind wir immer noch teilweise. Aber jetzt langsam wird es Zeit. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann wird es wirklich sehr mühsam. Weil es wird natürlich immer schwieriger mit der Zeit. Also wir müssen dieses Vertrauen haben, dass aus dem Ich, wenn es ehrlich ist, einfach was kommen kann. Aus dem man dem anderen Menschen, dem anderen Anthroposophen, dem anderen Menschen draußen einfach was geben kann. Aber eben mit dem Bewusstsein, ich gebe, so dass es der andere nehmen kann. Das heißt, das muss man eigentlich der Ausgangspunkt sein. Nicht ich will das geben, sondern ich sehe eigentlich, da kommt ein Mensch, der sucht etwas oder braucht etwas, geistig gesehen. Und ich kann das vielleicht geben. Das muss eigentlich der Auslöser sein. Nicht ich habe jetzt das Bedürfnis, ich ströme über und tue alle beglücken damit, mit dem, was die überhaupt nicht brauchen können, aber weil ich muss es loswerden, das ist uninteressant. Ich muss eigentlich merken, dass ein Mensch, die ein bestimmtes Bedürfnis haben, und dieses Bedürfnis weckt eigentlich erst die Kraft in mir, da was hereinzuholen. Nicht, ich komme mit einer vorgefertigten Sache her und schütte es aus über die Menschen, sondern natürlich, wenn ich jetzt, man weiß nicht, einen Vortrag oder sonst irgendwas mache, gibt es ein Thema darüber. Also, aber wie es kommt, ich habe keine Ahnung vorher. Keiner hat es auch immer anders gemacht. Es gibt einen ganz groben Rahmen, sicher wird er nicht über Leberkässemmeln sprechen, aber es wird also in eine bestimmte Richtung gehen. Aber wie es kommt, wird bestimmt durch die Menschen, die drinnen sitzen. Die bringen diese Fragen mit in sich, geistig, und die kann man spüren. Die muss man eigentlich spüren in einer menschlichen Begegnung. Ich meine, das ist geistiges Wahrnehmen. Das hat mit Hellsehen gar nichts zu tun. Das ist den anderen Menschen wirklich wahrnehmen können in seiner Tiefe. Das muss man sich nicht jetzt analytisch alles aufreihen können. Das ist uninteressant. Aber es zu spüren, das lockt eigentlich hervor, diese Intuition, die hereinkommt. Oder das ist die Intuition. Und aus der spreche ich dann. Und darum muss ich da die Formalitäten sozusagen, die oft auch eine Schutzmauer sind, die man um sich baut. Nicht, weil man so Gewohnheiten, man weiß, da tappt man nicht ins Fettnäpfchen damit und keiner schaut blöd, also macht man es auch so. Kann man ja. Aber man muss es dann aus einem anderen Bewusstsein tun. Ich muss nicht jetzt provokativ, ich bin halt ganz anders. Dann werde ich wieder anecken und es stört. Das kann es auch nicht sein, aber ich muss aus Freiheit heraus es tun, nicht aus einfach einer unbewussten Gewohnheit heraus. Ja, aber jetzt ist es gerade schon eine Stunde. Danke. Danke.